willkommen zur Liedkultur. Liedkultur Nummer 16. Live und in Farbe und natürlich als Podcast. Das Thema ist heute Stichelei und es geht um Tattoos. Und mein Gesprächspartner ist Carsten Eckert. Hallo Carsten.
Hallo Maha.
Ganz weit da hinten.
Ja.
Wenn wir so ein bisschen, so ein bisschen von der Installation her etwas ungewohnt. Wir sind hier in Jena und im Hintergrund die Technik unterstützt der Simon Stützer, mit dem ich auch heute schon gepodcastet habe. Ja, Tattoos, ja, wir haben irgendwie nicht so richtig vorbesprochen, was wir eigentlich sagen wollen. Es kommt also irgendwie jetzt nicht unvorbereitet, also ich habe mich noch vorher ein bisschen eingelesen und Carsten ist sowieso Experte, aber wir haben uns nicht abgesprochen zusammen, was wir jetzt machen. Also, um mal kurz zu sagen, also ich habe keine Ahnung von Tattoos und ich vermute mal, einige unserer Hörer haben viel Ahnung und werden dann sagen, war jetzt für Anfänger. Ja, da müssen wir irgendwie durch. Also ich möchte auch was wissen und ich kann jetzt nicht so auf so hohem Niveau, weil ich mich bis vor zwei Tagen, wo ich mich nochmal versucht habe, ein bisschen einzulesen, wenig mit der Thematik beschäftigt habe, während Carsten sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt hat.
So ist aus.
Also man sieht es an den Körperteilen, die frei liegen. Und es ist wohl auch so, also ich habe Leuten erzählt, dass ich einen Podcast über Tattoos mit Carsten Eckert mache und dann hieß es, der ist verrückt. Das heißt also, du musst dich wirklich ausreden. Jetzt wird er auch noch rot.
Wie angenehm. Selbstverständlich, ja.
Ja.
Weil ich ja weiß, wer das gesagt hat, es ist dann eine Ehre, sowas zu hören.
Ja, genau, es ist eine Ehre, genau. Ja, und ich hoffe, dass aus dem Chat dann auch noch Fragen kommen, auch verständigerer Art. Oder auch aus Twitter, das kann ich auch mal aufmachen. Während der Sendung ist ja immer Twitter ein bisschen unübersichtlich, weil man so verschiedenen Kanälen twittert und das muss man immer umschalten. Also ich bin jetzt mal bei Liedkultur und im Kanal und ich und natürlich der IRC-Channel irc.freenode.net, also node.net und dort der Kanal Liedkultur, also 1337 Kultur. Dort sind wir.
Ja.
Und wie gesagt, auf 1337 Kultur auch bei Twitter und natürlich unsere privaten Twitter-Accounts. Ich muss dann halt bloß immer hin und her springen. Ja, sag doch mal erstmal, wer du bist, Carsten, damit man überhaupt dich einordnen kann.
Ja, mein Name ist Carsten Eckert. Ich bin Junge, 23 Jahre fast jung. Ich habe mit diesem Alter aber auch schon über 20 Tattoo-Sitzungen hinter mir, habe also einiges an Erfahrung dabei. Ich bin ganz aktiv bei den Piraten und bin Gamer, deswegen haben wir auch schon mal eine Liedkultur über Computerspiele gemacht.
Genau.
Und ja, ich arbeite in der Energiewirtschaft, also für die bösen Energieriesen.
Mhm.
Ja.
Tatsächlich?
Allerdings in der eher so Buchhaltung in der Richtung.
Mhm. Ja, gut. Ja. Gut, also wie gesagt, du hast über 20 Tattoo-Sitzungen hinter dir und wann hast du damit angefangen?
Ich habe unmittelbar nach meinem 18. Geburtstag direkt mein erstes Tattoo bekommen. Das war ein Geschenk von meiner Schwester, weil ich sagte so mit 17 irgendwann, ja, sobald ich 18 bin, werde ich mich sofort tätowieren lassen, weil mich das schon immer fasziniert hat. Und meine Schwester hat auch schon sehr schöne Tattoos damals gehabt.
Die ist älter?
Die ist ungefähr 8 Jahre älter.
Ah ja.
Sieht man ihr aber nicht an. Ja, die ist eine ganz tolle Schwester. Und die hat dann gesagt, okay, schenke dir dieses Tattoo dein erstes, wenn du dich in dem Studio tätowieren lässt, bei dem ich selbst auch Kunde bin, weil sie da weiß, dass gute Arbeit geleistet wird und das hygienisch und auch professionell gemacht wird. Und ja, da habe ich natürlich zugestimmt, weil das ja auch einiges kostet.
Mhm.
Ja, und ja, dann habe ich mich fast durchgehend alle paar Monate tätowieren lassen. Außer wenn mal irgendwann das Geld vielleicht knapp geworden ist. Das ist schon recht kostspielig. Also insgesamt bin ich mittlerweile bei, glaube ich, 3000 Euro gelandet für die Tattoos. Ja.
Also dann sag doch mal, jetzt mal so ein Tattoo, ich meine, es gibt ja dann auch verschiedene Größe, das ist wahrscheinlich preislich dann auch ein Unterschied, dann ist wahrscheinlich die Zahl der Farben unterschiedlich. Ja. Sag doch mal, wie sich das jetzt so preislich zusammensetzt.
Also es kommt einerseits auch schon mal von vornherein drauf an, wie oft man schon bei dem Tätowierer war. So ein bisschen Massenrabatt kriege ich mittlerweile auf jeden Fall. Aber so die ersten Tattoos, so die noch relativ kleinen, da sind vielleicht 5 Zentimeter Breite und so 10 Zentimeter Höhe. Das sind 100 Euro ungefähr. Also nur schwarz, Symbolik. Das hält sich also in Grenzen kostentechnisch, aber so der ganze Unterarm, den ich auf der linken Seite komplett zutätowiert habe, das hat mich, glaube, schon ungefähr 1000 Euro gekostet. So ein ganzer Unterarm. Und die Wade, die rechte Wade, die auch komplett zu ist, das müssten so 1500, 1600 Euro gewesen sein, insgesamt. Mhm. Aber das waren auch jeweils dann einige Sitzungen. Also wenn man das schafft, in einer Sitzung durchzuhalten, 7-8 Stunden lang, dann ist das auch kostengünstiger, als das in 7 oder 8 einzelnen Sitzungen dann fertig zu machen.
Ja, ja klar, das ist natürlich...
Also, ich sage mal, Grundkosten von 50 Euro hat der Tätowierer auf jeden Fall, wenn es ein professionelles Studio ist, von 50 bis 100 Euro Kosten. Und dann wird das dann eben hochskaliert, je nach Größe, Farbe und Schwierigkeit, Dauer.
Aha. Also es gibt jetzt hier auch schon die ersten Fragen. Ja. Das sind noch Fragen, die ich selber vorgesehen habe. Ich würde vielleicht noch eher erstmal bevor wir richtig ins Detail gehen und auf Farbstoffe und sowas alles eingehen. Ich hoffe, da kennst du dich aus. Ich meine, du bist ja jetzt keiner, der selber tätowiert, sondern sozusagen nur Empfänger. Aber wahrscheinlich wirst du dich da auch auskennen. Wir werden das dann klären. Ich würde aber erstmal nochmal ein bisschen Allgemeineres sagen. Also erstmal zum Titel unserer Folge. Also ich versuche ja immer ein seltenes Wort oder ein interessantes Wort zu nehmen. Da habe ich diesmal das Wort Stichelei genommen, weil ja tätowiert wird auch mit so einer Nadel. Also es wird ja tatsächlich gestochen. Genau. Das müssen wir dann auch gleich nochmal erklären, wie das vonstatten geht. Und das Wort Stichelei fand ich halt so interessant, weil es ja doppeldeutig ist. Also wenn man auch guckt, man kann ja zum Beispiel bei verschiedenen Wörterbüchern auch gucken, in welchem Kontext das auftritt, dann tritt das praktisch nur noch in übertragener Bedeutung auf. Also Stichelei ist so die alte, ist vielleicht der Vorläufer von Mobbing oder so. Also wenn jemand anders irgendwie angreift, so ein bisschen unterschwellig, vielleicht nicht ganz so schlimm wie Mobbing, dann ist es Stichelei. Es gibt auch ein Zitat von Heinrich Heine, dass er mit seinen bösen Gedichten über Deutschland den deutschen Michel sticheln wollte, damit er wach wird, aber es hat nur im Schlaf gelächelt. Naja gut, also das ist also Stichelei, aber das Wort ist sehr interessant, weil das Verb sticheln ein Verb ist, das einen Diminutiv enthält und das gibt es ganz selten im Deutschen. Also Diminutive, Verkleinerungsformen gibt es normalerweise nur bei Substantiven, nicht bei Verben. Das ist aber hier tatsächlich so, das ist das Verb stechen mit Diminutiv. Da gibt es also die Endung lein verkürzt zu li ist damit drin im Althochdeutschen. Das i sorgt dafür, dass das e von stechen zu i geschlossen wird und so entsteht dann, das i fällt dann weg. Stichelin oder so wird dann sticheln und dann haben wir halt ein Verb mit Diminutiv. Also ein bisschen stechen ist sticheln. Und das ist dann übertragen, eben wird es verwendet. So, bevor wir jetzt aufs Stechen kommen, man sagt ja auch ein Tattoo stechen, also wir kommen dann gleich noch auf das Stechen, noch was zum Wort und da kann ich dich auch gleich fragen. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, nennen wir das nun Tätowierung oder Tattoo, was oder Tattoos, wie bevorzugst du das denn als Fachmann, was ist das richtige Wort?
Ich würde sagen, persönlich benutze ich Tattoo als Bezeichnung dafür. Allerdings ist im deutschen Sprachgebrauch Tätowierung auch schon ganz lange benutzt worden. Hat letztendlich einen gleichen Ursprung, das Wort Tatau, das kommt aus dem Haitischen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne.
Nee, das kommt nicht aus dem Haitischen. Tahiti. Da heißt das aus Tahiti, genau.
Das so Tahiti. Das soll wohl irgendwie von diesem Schlaggeräusch kommen, was man mit diesem traditionellen Tätowierkamm erzeugt. so dieses Tatau-Geräusch irgendwie, soll das wohl abgeleitet worden sein davon?
Naja, das wissen wir nicht genau. Ja. Das bedeutet, glaube ich, auch ursprünglich auch sowas wie Zeichen. Das kann also sonst was sein. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt auf Tattoo ursprünglich beschränkt. Ich habe auch ein bisschen ja Samoanisch gelernt und habe auch im samoanischen Wörterbuch dann nachgeschaut. Und da steht unter Tatau tatsächlich Tätowierung. Also das ist dann wohl doch, aber das kann natürlich da dann ein Lehnwort sein. Das habe ich nicht endgültig herausfinden können. Wobei ich bei der Gelegenheit erfahren habe, dass bei der Entstehung der Tattoo-Tradition, also dadurch, dass, also muss ja dann auch irgendwie nach Europa kommen, dass da Samoa sogar eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ja.
Wobei das auch wirklich interessante Geschichte ist, das hatte ich auch schon vorher gehört, als ich Samoanisch gelernt habe, dass eine Zeit lang da Tätowierungen sehr verbreitet waren, wobei es eben auch damit zu tun hat, dass der nackte Körper, und das ist möglicherweise erst wirklich ein Einfluss durch die Europäer, dass der nackte Körper so ein bisschen als problematisch angesehen wurde. Und um jetzt ganz sicher zu gehen, wenn der Körper dann doch mal nackt ist, dass man dann den Körper nochmal schützt durch Tattoos, damit er nicht so nackt wird. Und das muss wohl auch eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber also Tattoos spielen in Samoa eine große Rolle. Es gibt auch so eine Geschichte, wie die da hingekommen sind. Habe ich leider jetzt wieder vergessen. Aber ich habe die mal, als ich Samoanisch gelernt habe, haben wir mal diese Geschichte gelesen. Ich habe sie jetzt nochmal versucht zu finden. Gibt's auch im Internet, aber mein Samoanisch reicht jetzt nicht mehr, um das zu lesen. Da muss ich erst nochmal genauer hingucken. So, jetzt kommen wir aber wieder zu dir. Also wie funktioniert das mit dem Tattoo? Also irgendwie wird doch da was gestochen und dann kommt irgendwie Farbstoff in die Haut. Also erzähl mal.
Ja, ich würde jetzt erstmal die westliche Tätowiertechnik erklären, also die bei uns etablierte durch die Tattoo-Maschinen. Das funktioniert so, dass so eine Maschine, die ist entweder durch einen kleinen Elektromotor betrieben oder durch Spulen, die dann diese so eine Stange, an denen eine oder mehrere Nadeln befestigt sind, eben ganz schnell nach vorne und hinten bewegen. Auf diesen Nadeln ist vorne eben ein Farbstoff drauf. Durch die Kapillarwirkung bleibt der bestehen an der Nadel. Also der ist da quasi dran, dieser Farbstoff, wenn man den eintunkt. Und es ist so, der Tätowierer spannt die Haut, auf der er jetzt tätowieren möchte, und muss in der mittleren Hautschicht die Tattoofarbe einführen. Das heißt, er darf nicht zu oberflächlich arbeiten und auch nicht zu niedrig oder zu tief in der Haut. Zu oberflächlich würde dann bedeuten, dass die Farbe relativ schnell wieder durch die Hauterneuerung abgehen würde. Und zu tief würde bedeuten, dass die Blutbahnen berührt werden und dann vermischt sich das und verwischt auch direkt, und mit der Zeit gibt es dann entweder Flecken, die dann auch dauerhaft bleiben, oder es wird komplett verwaschen. In der mittleren Hautschicht bleibt die Farbe allerdings bestehen, nahezu auch für immer, wenn man das richtig macht. Und ja, dann kommt es eben noch auf den Verheilungsprozess an. Das ist ja eine richtige Wunde, also man sticht wirklich oder man schneidet auch wirklich in die Haut hinein, und dann ist dann richtige Grindbildung auf jeden Fall vorhanden, über ungefähr 2 Wochen, oder wenn man schnell gut verheilen lässt, dann auch schon mal nur über eine knappe Woche. Und
was heißt Grindbildung? Das habe ich ja nicht gehört. Das ist
ja, naja, du hast auf jeden Fall erstmal eine normale Wunde mit Wundflüssigkeit und so weiter. Man gibt dann Panthenolsalbe zum Beispiel drauf, die also fettig ist und relativ gute Wundheilung wirklich hervorruft. Dadurch verheilt diese Wunde eben langsam aber sicher, und wie auf allen offenen Wunden bildet sich dann eben auch durch die Blutgerinnung so ein bisschen Grind. Den darf man allerdings...
Was ist denn Grind? Das Wort kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Naja, das ist einfach, was man bei offenen Wunden, wenn das Blut getrocknet ist, was man dann oben drauf hat. Ich google mal schnell danach, wie man das denn ansonsten
nennt. Ja, vielleicht können wir da einen Link ins Pad stellen. Also das Wort habe ich noch nicht gehört.
Vielleicht ist das wirklich, na hier, die verkrustete Bedeckung einer Wunde, steht so in der Wikipedia. Exudat laut Medizin.
Genau. Link, weil ich auch nicht genau gehört habe, wie man schreibt. Kannst du einfach mal ins Pad
genau, den
Link.
Genau, mache ich gerade. Also ganz normal GRIND.
Aha.
Kindbildung. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Wort.
Ja, ich habe es noch nie gehört.
Wer weiß.
Nee, wenn ich grind. Achso, da unten. Exudat. Okay.
Ja, Exudat.
Aha.
Also wenn man eine Wunde hat, die dann eben, also eine offene Wunde, die sich schließt, dann verkrustet ja.
Genau, da ist da sowas drauf.
Genau,
okay, alles klar. Wieder was gelernt.
Genau.
Es lohnt sich, diesen Podcast zu machen.
Zu Recht, ja.
Ja.
Also Schorf ist vielleicht auch ein anderes Wort dafür, ja.
Schorf, ja, Schorf, habe ich schon mal
gehört. Genau, das könnte man sagen. Ja, genau, also das bildet sich auf jeden Fall während des Verheilungsprozesses, das juckt auch ganz schön, aber man darf da auf keinen Fall dran gehen, weil man dann, wenn man das wirklich abkratzt, entfernt, die Tattoo-Pigmente, also die Farbpigmente mit entfernen kann und dann hat man am Ende entweder Flecken im Tattoo oder einfach mal hellere Stellen, das will man natürlich möglichst vermeiden.
Wird das nicht auch irgendwie verbunden, also wenn das Tattoo frisch ist?
Genau. Also wenn die Farbe in der Hautschicht ist, dann wird die eingeschlossen durch so kleine Zellen im Körper. Ich glaube, Makrophagen nennt sich das. Das sind also Wirkstoffe, die dann die Fremdkörper irgendwie umschließen.
Ja, Makrophagen, der Name sagt es, das sind die großen Fresser.
Hm?
Die fressen. Also die fressen halt normalerweise irgendwas auf, was nicht in den Körper gehört.
Genau. Das funktioniert aber bei den Tattoo-Farben wohl irgendwie nicht. Und durch das Einschließen, was dann andauert, wird die Farbe quasi auch dann dauerhaft gespeichert in dieser Hautschicht.
Mhm.
Außer man entfernt sie dann eben später, aber das werden wir nochmal später genau besprechen, wie das dann funktioniert.
Ja. Aber du hast noch keine Tattoos entfernen lassen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich
sehe das auch gar nicht ein. Nee, ich sag mal so, ich überlege mir ganz genau, was ich mir stechen lasse und angenommen, ich würde irgendwann mal sagen, naja, das war vielleicht nicht die beste Idee, dann bereue ich es halt vielleicht ein bisschen, aber die Tattoos sind schon Teil meines Lebens und die behalte ich auch, denke ich mal, bis zum Ende.
Also, mir hat mal jemand erzählt, der hätte sich irgendwie, glaube ich, eine Katze oder sie hätte sich eine Katze irgendwo tätowieren lassen und sie mag überhaupt keine Katze.
Ja.
Das ist ja dumm gelaufen, kann man aber sagen.
Passiert. Ja, manchmal, man kann sich ja durchaus auch in ganz seriösen Studios mal in angeheiterten oder angetrunkenen Zustand tätowieren lassen und dann hat man eben mal über Nacht plötzlich eine Tätowierung an einer Stelle, wo man das gar nicht haben möchte.
Naja.
Aber sowas passiert bei, also anständigen, seriösen Studios nicht, die schicken betrunkene Kunden auch weg.
Ja, aber das würde ich auch mal sagen. Ne?
Ja.
Also, das wäre ja wirklich unanständig.
Ja.
Aber man darf sich erst tätowieren lassen, wenn man volljährig ist?
An sich ja. Also ich sag's mal so, die normalen, seriösen Studios schicken Minderjährige auf jeden Fall weg. Es gibt die Möglichkeit, dass man dann mit den Eltern hingeht. Das ist ja eine Körperverletzung an sich. Man muss ja zustimmen, dass man sich verletzen lassen möchte.
Ja.
Und Kinder so an sich brauchen dann, oder Minderjährige brauchen dann natürlich die Erlaubnis der Eltern. Aber manche Studios machen das auch trotzdem nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Jugendliche in seinem Leichtsinn dann mal denkt, ah, ich will unbedingt ein Tattoo haben, das ist cool und so. Und nach ein paar Jahren wird man das dann bereuen.
Ja gut, obwohl das da nicht von der Altersgrenze abhängt.
Sicherlich
nicht. Den Leichtsinn kann man auch haben, wenn man volljährig ist. Beziehungsweise man kann auch vernünftige Dinge tun, wenn man nicht volljährig ist.
Ja.
Also ich finde das teilweise halt ein bisschen heftig.
Mhm.
Also ich hatte auch mal, das ist aber jetzt sehr, sehr viele Jahre her, ich kann das ja mal erzählen, ich sehe ja doch, ich sah schon immer für mein Alter zu alt aus, hat sich jetzt eigentlich nicht so verändert, vielleicht hat sich es jetzt ausgeglichen inzwischen, dass ich wirklich so alt aussehe, wie ich bin. Also das ist schon viele, viele Jahre her, dann ein Freund von mir, der halt noch keine 18 war und ich war halt schon etwas älter, der wollte halt gerne einen Ohrring haben. Da wo er den Ohrring kaufen wollte, die haben gesagt, nö, hier, ne, unter 18 geht nicht. Und irgendwie wollte er seine Eltern nicht fragen und hat dann gefragt, ob ich Vater spielen könnte. Und ich habe mich damals, ich war ja auch noch jung und unerfahren, heute bin ich ja nur noch und, das nochmal zu sagen, ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe tatsächlich den Erziehungsberechtigten gespielt, was irgendwie, also nur wegen meines wirklich zu alten Aussehens damals schon funktionierte. Okay. Ja, hat funktioniert. Aber naja, gut.
Naja,
es war auch noch in der Zeit, als die Leute noch leutseliger waren und alle noch irgendwie noch nicht so von Sicherheitsfanatismus ergriffen, wo man dann bei jeder Gelegenheit den maschinenlesbaren Personalausweis irgendwo einführen muss.
Ja, die guten alten Zeiten.
Okay, gut, das ist eine andere Sache. Aber das haben wir halt geklärt, dass es da offensichtlich Schwierigkeiten gibt. Ja, jetzt wird hier gleich gefragt, können wir direkt mal weitergeben, was sind das für Farbstoffe?
Also das sind im Normalfall industriell hergestellte Farbstoffe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Tätowierer selbst sich sowas zusammenmischt, wenn er weiß, wie das geht. Da gibt es dann eine Trägerflüssigkeit, in die dann auch maschinell, also industriell hergestellte Farbpigmente dazu gemischt werden. Das Ganze muss natürlich auch steril sein, also gibt es oftmals auch Alkohollösungen mit in dieser Mischung. Und ja, ich sag's mal so, richtige Details, was das jetzt für Stoffe an sich sind, kann ich gar nicht so richtig sagen. Das weiß dann doch eher mein Tätowierer. Aber auf jeden Fall sind da keine Autolack, wie die Bild-Zeitung immer wieder behauptet, oder irgendwelche gefährlichen Stoffe drin, die gesundheitliche Probleme hervorrufen. Wenn es richtig ordentlich hergestellte Tattoo-Farbe ist, dann ist das auch unbedenklich und auch nicht gesundheitsschädlich. Aber es gibt dann so diverse Urban Legends, die behaupten, dass da, also Autolacke ist so das ganz klassische Ding, was die
Bild-Zeitung immer wieder, ja,
ganz regelmäßig.
Nicht nur aus der Bild-Zeitung.
Also ich sag mal so, der Ursprung war tatsächlich die Bild-Zeitung und das haben dann, hat der gesamte Boulevard auch übernommen und entsprechend weitergebracht. Aber es gibt, zumindest habe ich keinen einzigen Fall jetzt irgendwie recherchieren können, bei dem sowas mal nachweisbar gewesen wäre. Mhm. Also es ist der ganz klassische Urban Legend, wie auch diverse andere Sachen bezüglich Tätowierungen. Sowas wird immer mal gesagt, aber es gibt halt keine Quellen, keine richtigen Nachweise dafür.
Mhm. Ja. Dann steht hier die Bio, weiß nicht, was damit gemeint ist, oder also wahrscheinlich, dass, ob die Farbstoffe biologisch sind, oder?
Ah ja, Bio-Tattoos, das ist auch so eine lustige Geschichte. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, haben dann irgendwelche Studios Bio-Tattoos angeboten. Das soll dann ein anderer Farbstoff sein, der auch irgendwie nur in die nahezu oberste Hautschicht eingestochen wird und das sollte nach 8 bis 10 Jahren verschwinden.
Mhm. Ist nicht so gewesen.
Eine Tätowiererin aus, ich weiß gar nicht, Nürnberg war das, glaube ich, oder so, die das auch so beworben hat, wurde dann nach ein paar Jahren angeklagt und auch erfolgreich vor Gericht gezogen, weil das natürlich nicht gestimmt hat. Also man kann Tattoos erstmal grundsätzlich nur so wirklich in die mittlere Hautschicht bringen. Wie gesagt, in der oberen ist das sehr schnell wieder weg.
Ja, ja.
Und es gibt auch nicht einfach mal Farbstoffe, die von alleine verblassen oder weggehen. Also das wüsste ich nicht, dass sowas zumindest in den letzten Jahren ernsthaft möglich war.
Ja gut, es gibt ja so Kurzzeit-Tattoos, die aber keine Tattoos sind.
Wenn man die Henna-Tattoos, genau.
Ja, ja, einfach Farbe aufgemalt. Oben auf die Haut bringt und die ist natürlich abwaschbar, beziehungsweise die wird dann natürlich, die verschwindet dann natürlich nach und nach. Klar, das ist aber was anderes. Ja, ja, klar, wenn das in der mittleren Hautschicht ist, ist das nicht so gut rauszukriegen, genau. Ja. Hier steht ja, wie lange halten die, also offenbar halten die ja immer.
Also an sich bleibt das Tattoo zumindest in Spuren oder auch verblasst für immer da, aber durch zum Beispiel UV-Einstrahlung oder vielleicht auch durch einen Farbstoff, der etwas älter ist, verblasst so ein Tattoo mit den Jahrzehnten auf jeden Fall schon. Also ich sehe an älteren Leuten, die sich in den 50er, 60er Jahren tätowieren ließen, auf jeden Fall, dass das nicht mehr so wirklich kräftig ist, dass das relativ schwach geworden ist, weil ja auch manche Leute sich nicht professionell haben tätowieren lassen, sondern mit normaler Tinte irgendwie, was ja durchaus geht. Aber ja, so ein normales Tattoo, wenn das gut gestochen ist und wenn das gute Farbe ist, dann denke ich, kann das für immer da bleiben, auf jeden Fall.
Genau. Ja, und wenn man es dann doch wieder loswerden will, dann muss man sich auch wieder einer Operation unterziehen, ne?
Ja.
Muss man halt die mittlere Hautschicht irgendwie abtragen, ne?
Ja, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, unter anderem eben das Lasern, was so das bekannteste ist. Da gibt es drei verschiedene Arten von Lasern, die das machen können. Das kann man auch in dem Wikipedia-Artikel ganz gut nachlesen. Die brechen eben diese Makrophagen dann wieder auf, was wir vorhin gemeint haben. Die können das durch die Erhitzung quasi aufbrechen, so richtig zerbersten. Und man muss es aber mehrere Mal machen, weil beim ersten Mal das dann doch wieder erneut verkapselt wird durch diese Makrophagen. Und wenn man das aber 2 bis 10 Mal macht, je nach Farbe und Tattoo-Technik, verschwinden die Tattoos schon ziemlich genau.
Obwohl das natürlich auch nicht ganz schmerzfrei ist mit dem Laser. Also ich hatte wegen verschiedener Dinge auf der Haut, die da nicht hingehörten, schon mal das Vergnügen. Also Lasern ist natürlich angenehmer als Schneiden. Also ich hatte auch schon Sachen, wo geschnitten werden musste, weil das an Stellen war, wo man nicht lasern konnte, also am Auge. Ja. Das war richtig heftig, auch wenn es so ein ganz kleiner Schnitt war. Und da ist das Lasern echt eine Wohltat dagegen, aber es ist immer noch schmerzhaft. Also wenn du dann so einen halben Arm da, oh Gott, das mehrfach. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich nach der 3. von 10 Sitzungen aufgeben. Will man, glaube ich, nicht. Wie ist denn das Tätowieren selber? Wie schmerzhaft?
Es kommt ganz klar auf die Stelle an oder auch auf die Person. Also ich habe mein erstes Tattoo, das war ja auch nur relativ klein auf der Innenseite des Oberarmes. Das hat 2,5 Stunden gedauert und war mit Abstand das schlimmste Tattoo, weil es das erste war. Ich wusste ja nicht, wie das werden wird und habe mir dann vorgestellt, oh Gott, so schmerzhaft, und es ist natürlich schon ein gewisser Schmerz und dann verkrampft man auch vielleicht ein bisschen und dann nimmt man das als richtig schlimm wahr. Aber die späteren, also zum Beispiel, was ich hier so am Handgelenk habe, das habe ich fast gar nicht gespürt. Oder auch dieser ganze Unterarm, das habe ich fast gar nicht gespürt. Es gibt natürlich Stellen, wenn da Knochen direkt unter der Haut liegen, da war das richtig unangenehm, im Rippenbereich oder eben gerade bei mir hier beim Musikantenknochen am Ellbogen. Das war unglaublich unangenehm. Aber im Allgemeinen, man kann es auf jeden Fall aushalten. Mhm. Und es ist ja immer noch so angenehm am Ende, dass man es ja immer wieder machen lässt. Also ist ja
naja, da müssen wir auch gleich nochmal die Frage stellen. Da scheint sowas wie Sucht einzutreten.
Ja,
kann man sagen. Also das habe ich gehört von Leuten, die sich haben tätowieren lassen, dass sie irgendwie ein gewisses Sucht, dass sich eine Sucht einstellt. Und du bestätigst das auch? Also,
auf jeden Fall.
Woher kommt die Sucht? Von den Schmerzen oder von den, weiß ich nicht, also es muss ja irgendwas sein.
Ja, ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Mhm. Wenn man da so die 2, 3, 4 Stunden saß oder lag und die Schmerzen über sich hat ergehen lassen und der Tätowierer tupft dann noch das letzte Mal ab und sagt, jetzt stell dich mal hin und guck in den Spiegel. Und man sieht dann, dass auf seiner Haut, wo bis gerade ja noch nichts war, plötzlich genau dieses schöne, wunderschöne Bild ist, was man da haben wollte, oder der Schriftzug oder was auch immer. Und das ist dann einfach da. Es sieht genauso aus, wie man es haben wollte, oder vielleicht noch besser, weil der Tätowierer ein guter Künstler ist. Und man freut sich einfach, weil man dann dieses Symbol, dieses Zeichen hat, was einem vielleicht auch viel bedeutet, weil da eine Geschichte dahinter steht. Mhm. Und dann ist es einfach da und es bleibt da und es ist für immer da. Und ja, das ist ein Glücksgefühl, ein absolutes Glücksgefühl, wenn das Tattoo schön ist und einem was bedeutet. Mhm. Das auf jeden Fall. Und bei mir vielleicht auch der Punkt, ich sehe das als Kunst. Also ich finde, das Tattoo eine unglaublich schöne Körperkunst darstellt. Und weil mein Tätowierer auch ein ganz toller Künstler ist, deswegen sage ich das vielleicht auch so. Und daher möchte ich auch gerne meinen Körper als Leinwand zur Verfügung stellen und dieses Kunstwerk auch vervollständigen, weil der hat schon einige tolle Ideen und ich habe schon den halben Körper verplant. Da will ich das natürlich auch weiterführen und irgendwann mal fertig haben.
Ja, klar. Gut, also da sieht man also, dass da noch andere nachkommen.
Ja.
Auf jeden Fall. Das wird ja auch gefragt, sollen es noch mehr werden?
Es soll noch ganz viel werden.
Reicht es langsam? Offenbar reicht es nicht.
Nee, natürlich nicht.
Aha.
Es ist ja wirklich nicht so unglaublich schmerzhaft. Es kommt zwar immer drauf an, aber in Zweifel muss man mal ein paar Minuten die Zähne zusammenbeißen und dann geht das schon. Ja, man kann sich natürlich wunderbar ablenken. Wenn der Tätowierer sympathisch ist, dann redet man da die 3, 4 Stunden lang über alle möglichen Themen und dann geht das auch relativ schnell vorbei. Oder man kann sich heutzutage mit seinem Smartphone oder iPad hinsetzen und dann ist man gut beschäftigt. Dann geht die Zeit auch schnell rum.
Ja, naja. Klar. Ja.
Ja.
Ja, was haben wir hier noch? Es wird gefragt, hast du schon eine Piratenflagge drauf?
Ich betone mal, noch nicht. Ich hätte sie sogar schon letztes Jahr gehabt, aber ich musste meine Tattoo-Termine, 2 Stück in der Zahl, leider kurzfristig immer absagen.
Mhm.
Sonst hätte ich das sogar schon.
Ja, du hattest das mal angedeutet, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, das war, glaube ich, letztes Jahr im Mai.
Genau.
Oder Ende April, Mai, also irgendwie so den 1. Mai herum war es. Und da hast du gesagt, dass demnächst die Piratenflagge kommt. Und
genau. Die
kam dann nicht.
Leider.
Ja,
gut. Ja, am 30. April war das, genau. Ein Tag vor dem 1. Mai.
Ja. Ja. Jetzt wird ja auch gefragt, wo tat es am meisten weh?
Ja, also ich würde sagen, die an sich erstmal schlimmste Stelle war dieser Musikantenknochen am Ellbogen, wo dann durchaus... Ja, da wurde schon ordentlich drüber tätowiert. Und das, man merkt, wenn man da irgendwie mal irgendwo davor stößt, dann geht das durch den ganzen Körper und so war dann auch dieses Gefühl.
Mhm. Ja, ist ja klar, da kommen die Nerven raus.
Genau.
Und da ist natürlich eine besonders empfindliche Stelle. Und wenn man da mit der Nadel auf den Nerven rummacht, das hat natürlich dann Folgen.
Ja. Ich muss auch sagen, am Bein war es allgemein schlimmer für mich als an den Oberarm, also an den Unterarm auch. An der Wade habe ich ja auch rundherum Tätowierungen und die waren insgesamt weniger angenehm, auf jeden Fall, kann ich das so sagen. Und dann natürlich auch am Knöchel unten habe ich auch Tätowierungen noch rundherum.
Ja, das war genau das Gleiche. Und da kommen auch wieder die Nerven raus und so. Das ist ja so ein ähnlicher Fall. Das ist ja auch, wenn man sich da stößt, dass das schmerzhafter ist.
Ja, aber insgesamt ist es immer noch aushaltbar. Ich meine, klar, wenn man jetzt über die gesamten Rippen geht, dann wird das unangenehm.
Ja.
Oder auch jetzt solche Sachen wie dann am Kopf, im Gesicht gibt's ja und ganz exotische Sachen wie Augapfel-Tattoos. Das ist ja wirklich.
Augapfel-Tattoos?
Ja, das gibt's.
Wo soll man das denn? Augapfel, also auf dem.
Richtig, auf dem Augapfel, also im weißen Gebiet.
Da kann man doch nicht reinstechen.
Doch, Gott. Das kann man, aber das ist. Ich muss aber sagen, an der Stelle ist es insofern auch gar nicht sinnvoll, weil die Farbe da verläuft. Also man kann da jetzt kein Muster oder sowas reinmachen, wenn sich das Leute als schön vorstellen, sondern man kann wirklich nur diese weiße Fläche füllen mit einer Farbe. Also das erste Mal, als ich das gesehen habe, hat sich da ein Amerikaner das Blau füllen lassen, hellblau.
Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Also ich meine, ich habe ja ein inniges Gefühl zu meinen Augen, weil ich ja auch Kontaktlinsen trage. Harte Kontaktlinsen erstmal, bis ich das hingekriegt habe, mir da immer in den Augen rumzugrapschen, das war schon furchtbar. Und ich bin da immer noch. Ich meine, inzwischen kann ich wirklich völlig problemlos in meine Augen fassen, was viele andere nicht können. Aber da jetzt, nee, also.
Oh, ja.
Tut dir jetzt schon alles weh. Nur bei dem Gedanken. Gut, das ist ja nicht so schmerzempfindlich, aber Gott. Nee, aber muss jetzt mal wieder zurückkommen. Ich stelle mal die nächste Frage, die hier eingestellt ist, obwohl du die schon beantwortet hast. Was ist deine Motivation, ein Tattoo zu tragen?
Die ersten Tattoos habe ich mir stechen lassen, weil ich das irgendwie auch als Symbolik für die Jugendkultur, der ich mich angehörig fühle oder zugeneigt fühle, also da habe ich mir Symboliken dafür tätowieren lassen. Und auch zum Beispiel ich lebe Straight Edge seit einigen Jahren, das ist so eine Jugendkultur, die stilisiert, dass man ohne Drogenkonsum lebt und so, habe ich mir da das Zeichen tätowieren lassen. Und danach war es dann ganz deutlich der Kunstaspekt. Ich habe meinem Tätowierer damals gesagt, ich möchte gerne 2 Totenschädel haben oder einen erstmal. Und hat er gesagt, okay, ich suche dir eine Vorlage raus oder ich mal selbst was und dann sagst du, ob dir das gefällt. Und dann hat er mir da was gezeigt, was einfach unglaublich schön war. Das war von irgendeinem Zeichner und hat gesagt, das kann ich dir 1 für 1 genauso auf deine Haut bringen. Und das hat er natürlich geschafft. Also der hat das Talent, also irgendwelche Vorlagen wirklich 1 zu 1 tätowieren zu können. Und das
einfach so, freihändig.
Naja, ich sag mal so, die Konturen kriegt man auf jeden Fall draufgesetzt, damit man auch vorher sieht, wie es aussehen würde an der Stelle. Mhm. Weil man sonst auch das Problem haben kann, vielleicht wäre es 3 Zentimeter weiter rechts schöner gewesen. Und das will man vorher auf jeden Fall genau sehen.
Mhm.
Ja, die Inhalte, also die Flächen, die Schattierung und so weiter macht er dann aber gänzlich freihändig. Und das ist auf jeden Fall ganz große Kunst. Teilweise auch während des Tätowierens sagte er, ach, ich habe eine Idee, das machen wir so und so. Und dann ja, mach einfach und dann sieht es am Ende genauso aus, wie ich es haben möchte.
Ja, klar. Ich meine, wenn das einer gut kann, dann soll man ihm ja auch entsprechend freie Hand lassen und nicht hergehen und sagen, ah, nö. Mhm.
Genau.
Also ich denke, so ein Künstler, zum Künstler sollte man nicht zu viel reinreden, auch wenn es der eigene Körper ist.
Ja, genau. Ja. Ich habe gerade ins Pad drei Fotos von Twitpic verlinkt. Das sind drei Fotos von den Tattoos, die ich so habe. Einmal die Vase mit den diversen Comic-Tattoos und dann der rechte Arm mit den drei einzelnen und der linke Unterarm mit den Totenköpfen und den Weintrauben und den Schattierungen.
Ja, das gucken wir uns alles mal an,
genau,
und besprechen es, denn die Hörer können ja nicht unbedingt gleichzeitig das sehen.
Ja.
Deshalb müssen wir da erstmal so ein bisschen auch Beschreibung machen. Vielleicht fangen wir einfach bei der einfachsten, also bei dem dritten, an, wo du das Straight Edge-Symbol da hast. Was sieht man denn da?
Genau. Das rechte war das allererste Tattoo, dieses seitlich jetzt gedrehte S-Tribal mit den Bluttropfen. Das ist ein Zeichen einer Metal-Band, das ich mir habe tätowieren lassen, weil die damals schon ein wichtiger Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall waren. Und ja, ich wollte damals eigentlich nur so dieses Tribal S mit roter Umrandung. Da hat mein Tätowierer gesagt, nö, ich mache da Blutstropfen, das sieht besser aus.
Mhm.
Und hat er dann auch wunderbar hingekriegt. Das habe ich mir also mit 18 stechen lassen direkt. Als zweites dann das, was auf diesem Bild ganz links zu sehen ist, das ist auch ein Bandzeichen mit so ein bisschen Camouflage, deswegen hat er da diese Stellen rausgelassen. Und das mittlere ist eben das Straight Edge Zeichen, das SXE. Das steht eben für diese ideologische Einstellung, keine Drogen zu nehmen und so weiter und so fort.
Mhm.
Ja, da sind also relativ einfache Sachen. Also das sind wirklich nur schwarz und ein bisschen rot an dem einen. Das geht relativ schnell. Das muss eben nur ausgeführt werden, wenn die Konturen umrandet wurden. Und dann dauert das nicht lange. Die Verheilung geht relativ schnell, wenn das kleine Sachen sind. Also das ist sehr unkompliziert.
Ja, also wir müssen es doch noch ein bisschen mehr beschreiben, weil die Leute ja die Bilder nicht unbedingt vorliegen haben. Also
okay,
wer am Rechner sitzt, kann natürlich auf die Bilder klicken. Aber wenn das jetzt jemand beim Autofahren hört, oder beim Bahnfahren oder so, dann ist halt ein bisschen schwierig. Deshalb, also das Rechte ist klar, hast du schon beschrieben, so ein S mit Bluttropfen, also stilisiert, also wie so ein Tribal, so eben so ein, Tribal, wie kann man es eigentlich beschreiben? Was ist Tribal?
Naja, das sind halt Strahlen, beziehungsweise irgendwelche Linien, die sich umherwinden und in irgendwelche, ich sag mal, dornenartige Sachen ausufern. Also ja, das ist halt das ist einfach eine Symbolik, das kann ganz zufällig sein. Das hat also meistens nicht viel Hintergrund. Ja, das kann ganz zufällig sein. Irgendwelche Muster, Formen eben.
Mhm.
Ja. Genau, das linke, was ich mir als zweites hatte stechen lassen, das ist im Prinzip auch ein Tribal, aber eben so eine Symbolik, das ist das Symbol von der Band Soulfly, wenn das vielleicht den Hörern was sagt. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das darstellen soll, das ist eben,
ein bisschen sieht's aus wie ein Fisch, der den Mund sehr weit aufreißt.
So rum, ja, tatsächlich, es ist eigentlich auch um 90 Grad gedreht.
Ach so.
Rechts. Ja, also im Ohrenzeigersinn. Ja, das ist auch ein Tribal. Wie gesagt, das kann ganz zufällig sein. Das muss gar nicht mal irgendeine tiefere Bedeutung haben. In dem Fall, das ist einfach irgendein Symbol, was die sich ausgedacht haben.
Ja. Und du fandst diese Band oder findest diese Band auch gut?
Ja, also wie gesagt, ich hatte mir da als allererstes Zeichen stechen lassen, die so für meine Ansichten, für meine jugendkulturellen Neigungen stehen sollten. Und ich war eben so Metal-Punk und bin das bis heute auch noch. Also musikalisch hat sich da nicht viel getan. Und das soll vielleicht auch einfach dauerhaft für meine Jugend stehen. Also einfach so ein bisschen dieses Festhalten dieser Lebensabschnitte.
Ja. Ja, und das Straight Edge Symbol, das kann ich ja mal zur Abwechslung schreiben. Es handelt sich um ein kleines S. Dann kommt ein großes X in der Mitte. und dann ein kleines E, also so, dass das X praktisch so wie so vier Felder aufmacht und im linken ist das S, im rechten ist das E.
Genau.
Also sieht so ein bisschen aus, wenn man nicht genau hinguckt, wie Sex, nur falsch schon geschrieben.
Du glaubst also gar nicht, wie oft dieser Spruch kommt, oh, dein Tätowierer hat sich verschrieben. Das kommt jedes Mal.
Naja, dass es nicht Sex heißen soll, sieht man auch daran, dass das X halt so groß ist. Es ist ja eigentlich kein richtiges X, sondern mehr so, ja, wie so Felder eben.
Genau. Also das X ist an sich die Symbolik, also das Erkennungssymbol von der Straight Edge-Szene, was man sich auch ganz oft auf den Handrücken tätowieren lässt. Das wollte ich nicht. Ich möchte meine Hände nicht unbedingt tätowieren lassen. Und deswegen habe ich dann da das S und E dran gesetzt, was eben auch für Straight Edge steht. Das ist auch allgemein die Abkürzung, die gängige Abkürzung für diese Szene. Das habe ich mir dann eben stechen lassen. Finde ich auch wunderbar jetzt nach über 3,5 Jahren, die ich nun so lebe, bereue ich das auch überhaupt gar nicht. Mhm. Und ja, selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr Straight Edge leben sollte, dann schreibe ich halt runter von bis.
Ja, also. Aha. Ja, gut, da kannst du das ja ergänzen. Warum nicht auf die Hände?
Naja, ich sag's mal so. Ich habe im Moment zwei Karrieremöglichkeiten. Das eine ist eben so in der Wirtschaft, in der ich gerade wirklich bin, und das andere ist vielleicht so ein bisschen Politik. Und in beiden ist es vielleicht gar nicht mal so seriös, wenn man mit Tattoos auf Händen rumläuft.
Ja.
Ich sag mal so, mein linker Unterarm, da gehen die Tattoos bis zum Handgelenk. Wenn ich ein langes Hemd anhabe, dann sieht man das gerade nicht. Aber wenn ich mich hochstrecke, so irgendwie, so den Arm hochstrecke, dann erkennt man das schon. Und das finde ich auch gar nicht problematisch. Aber wenn es in manchen Situationen nötig ist, dass man seriös wirkt oder seriös ist, dann finde ich es gar nicht schlecht, die Tattoos auch mal, naja, nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar zu haben, weil das natürlich auch sofort in Leuten irgendwelche Vorurteile hervorrufen könnte, wenn die sich nicht so damit beschäftigen.
Ja, zumindest Assoziationen, das müssen ja nicht Vorurteile sein, aber man hat ja eben verbindet damit vielleicht irgendwas, weil man jemanden anders auch kennt und so. Ja, ja klar, gut. Also ja, und sicherlich auch Vorurteile, ja.
Ja, also bis vor ein paar Jahren war ja Tattoo auch noch nicht wirklich Mainstream und dann hat man das doch durchaus noch mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Mhm. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Also das ist ja nun wirklich in der allgemeinen Gesellschaft angekommen und jeder Vierte ist wohl irgendwie angeblich tätowiert in Deutschland.
Ja, und das daher, ist Mainstream, kann man sagen.
Das ist absolut Mainstream.
Ja, naja, doch, ich glaube, das hat sich ziemlich verbreitet. Man sieht ja auch unheimlich viele so Tattoo-Studios überall, also die müssen ja auch überleben. Das heißt, es muss schon eine gewisse Nachfrage geben.
Ja, ich war gestern zum Beispiel bei einem Tätowierer, habe mir auch einen Termin geholt und der früheste Termin, ich meine, heute haben wir gerade Anfang März, war Mitte November. Und das auch nur, weil ich irgendwie ja schon
Stammkunde
bin. Ja, das könnte theoretisch auch später gewesen sein. Und da gibt ab April meistens gar keine Termine mehr, weil er dann bis zum Jahresende voll ist. Und das zeichnet sich schon ab. Ich meine, Jena hat auch nur 100.000 Einwohner und hier gibt es 4 Studios, glaube ich. 4 Tattoo-Studios. Ja. Und okay, sein Studio ist das, was am besten läuft, wo auch dann mal Leute aus allen möglichen Ecken Deutschlands kommen, weil der wirklich gut ist und auch der andere Tätowierer wirklich gut ist. Aber wenn sich trotzdem noch andere Studios hier halten können, das zeigt schon ganz klar, wie viele Leute Bedarf haben, sich tätowieren zu lassen.
Ja, ja.
Ich meine, man kann am Tag 1-2 Leute auf jeden Fall bedienen, wenn es normal große Tattoos sind.
Jeden Tag. Ja. Ja, jetzt kommen hier natürlich so Fragen, die auch so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen kommen. Also ein bunter Mix, bevor wir da wieder etwas systematischer arbeiten, können wir das ja mal kurz abhandeln. Sollte man die tätowierte Haut besonders am Anfang pflegen? Na, wahrscheinlich, hast du auch schon gesagt.
Ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Tätowierer, der sagt dann schon, was man machen soll. Der gibt einem da Empfehlungen. Am Anfang sollte man auf jeden Fall starke UV-Strahlung vermeiden. Also sich nicht unbedingt mit den Tattoos offen oder in die Sonne legen. Man muss es auf jeden Fall vor Staub und Schmutz schützen, deswegen gibt es direkt nach dem Tattoo im Normalfall auch eine Folie drum. Das ist also eine normale Klarsichtfolie, das kann man dann auch zu Hause dann auch entsprechend wieder erneuern. Man schmiert die Tätowierung mit, wie gesagt, Panthenolsalbe ein oder irgendeiner ähnlichen, möglichst fettreichen Wundheilsalbe, die dann auch durch die Folie bedingt, das gar nicht so unglaublich schnell fallen lässt, sondern schon ein bisschen verkürzt, weil ja dann wenig Luft dran kommt, deswegen wird das alles ein bisschen verlangsamt. Dadurch wird wiederum bleiben aus Erfahrung mehr Pigmente drin.
Aha.
Die Schnellverheilung kann also das wohl auch ein bisschen rausziehen oder ein bisschen abschwächen. Mhm. Ja, also die man sollte sich da auf jeden Fall vorher ein bisschen belesen und dann ausführlich vom Tätowierer erklären lassen, wie man am besten vorgehen sollte.
Ist denn, gibt's denn da so Komplikationen, dass das zum Beispiel irgendwie sich nochmal entzünden kann und so? Ich meine, wenn du sagst, vor Schmutz und so schützen, dann hängt das ja vielleicht auch damit zusammen, dass man sich da irgendwie eine Infektion holen kann, oder?
Genau. Es ist ja im Großen und Ganzen eine offene Wunde,
ja.
Mehr nicht. Und wenn da richtig Schmutz reinkommt, richtig Dreck, dann zündet sich das entsprechend auch. Und das möchte man möglichst vermeiden, weil dann auf jeden Fall Farbpigmente verloren gehen werden. Und naja, man möchte natürlich keine Wunde entzünden lassen, ist klar.
Klar, ja.
Ja, es gibt dann verschiedene Verheilungsmethoden, manchmal dann mit 3-4 Tagen Folie immer wieder erneuern, alle paar Stunden, also alle 8 Stunden ungefähr, 3-mal am Tag. Oder dann auch so eine trockene Verheilungsmethode, in der man die Folie nur die erste Nacht dran lässt und dann das ordentlich immer wieder mit Wasser schön lange duscht oder schön lange die Stelle eben einbadet und dann... Naja, es kommt immer auf die Stelle an, auf die Jahreszeit auch. Wie gesagt, im Sommer muss man schauen, dass man das Tattoo möglichst vor Sonnenstrahlen schützt und deswegen dann zum Beispiel die Kleidung drüber trägt. Dann sollte man Folie drum haben. Im Winter, was heißt im Winter, wenn es nicht ganz so starke Sonnenstrahlen sind, dann kann man das dann eben auch mal offen tragen und dann relativ trocken verheilen lassen. Ja, das muss man, wie gesagt, immer jeweils vom Fachmann, vom Tätowierer sich erklären lassen. Der weiß am besten, wie das Tattoo, was er gestochen hat, verheilen wird.
Mhm. Ja. Aber die Stelle anfassen zum Beispiel, ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber wahrscheinlich.
Ich sag's mal so, sanft kann man oft drüber streichen, gerade wenn man das ja dann mit der Salbe einreibt, dann muss man auf jeden Fall ja drauf gehen. Und ich sag mal so, es ist keine so offene Wunde, dass da die ganze Zeit irgendwie Blut rausläuft. So ist es ja nicht. Das ist eine relativ... Also der Schaden ist ja nicht so tief. Die mittlere Hautschicht ist ja noch nicht so unglaublich stark durchblutet.
Genau.
Deswegen so ein bisschen Wundflüssigkeit und so ein bisschen Blut am Anfang beim Stechen kommen da auf jeden Fall raus. Aber das wischt der Tätowierer beim Stechen selbst ja schon ab. Und dann nach 3-4 Stunden kommt da auch nichts mehr großartig raus.
Mhm.
Man muss es, wie gesagt, immer schön pflegen und dann verheilt das eigentlich auch wunderbar. Wie gesagt, bei 20 Sitzungen habe ich bisher eigentlich keine Komplikationen gehabt.
Ja, das ist doch schon eine Menge. Wie ist denn mit Haaren und Tattoos? Du hast ja da auch Haare auf dem Arm.
Ja, klar.
Ist das nicht hier ein Problem?
Also beim Stechen wird es abrasiert vorher. Also wenn man großflächig sich irgendwo tätowieren lässt, dann kann man das natürlich vorher selbst machen. Bei den kleinen Sachen, dann macht der Tätowierer das vor Ort mit so einem Wegwerfrasierer und macht an den Stellen eben die Haare schnell ab und dann wird da drüber tätowiert. Die Haare selbst würden natürlich extrem stören, wenn man da die Linien zieht.
Ja, aber auch anschließend, dann wachsen die Haare wieder nach?
Und die wachsen ganz normal nach. Das ist ja eigentlich nur, also die normalen Hautpigmente, die dann Farben haben. Eine große
Veränderung gibt es nicht. Man sieht die Haare aber irgendwie nicht so sehr auf der tätowierten Seite wie auf der anderen. Aber das mag eine optische Täuschung sein.
Ja, die sind genauso, sind die gleichen Haare im Prinzip wie auf dem anderen Arm, aber sie sind nicht so gut sichtbar, weil ich darunter relativ dunkle Tätowierung habe. Es ist durchaus auch so, dass viele Tätowierte, auch ich dann, gerade wenn ich es offen trage, die Haare abrasieren, weil es dann besser aussieht, weil man das dann besser erkennen kann. Ich meine, hier sind jetzt eben Haare dazwischen, die den optischen Effekt natürlich auch täuschen und ändern, der Tattoos selbst, der Farben, der Konturen.
Ja. Ja, nun hat man ja irgendwie so, also dachte ich immer, dass Tattoos immer so dunkel sind und jetzt die an deinem Arm sind ja auch dunkel. Das ist ja irgendwie alles, ich glaube, das ist schwarz, ne?
Vieles ist schwarz, es gibt ein
Straight
bisschen...
Edge-Ding.
Ja, genau.
Also das erste ist damit so ein bisschen rot. Ja, gut. Und wenn man jetzt hier diese andere mit dem Totenkopf und so sieht, ist es auch eher dunkel. Während diese... Du hast ja auch noch so bunte Tattoos, jetzt sehe ich dich. Die sind, glaube ich, am Bein.
Ne? Genau,
dazwischen ist auch noch was. Das ist alles, also hier dieses Bild, das sind alles deine... Beine.
Das ist meine rechte Wade.
Achso, das ist deine rechte Wade aus verschiedenen Perspektiven rundherum. Aha, genau. Und das sieht irgendwie so untypisch aus, weil das plötzlich ganz andere Farben sind.
Genau. Ja, es kommt immer auf den Tattoo-Stil an und dann gibt es eben auch mal ganz bunte, quietschfidele Sachen oder dann eben immer aufs Düsteres. Das kommt immer drauf an. Aber ich habe mir gedacht, Comic-Figuren sind eigentlich eine ganz schöne Sache. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Und die Sachen, die ich mir da habe stechen lassen, mag ich alle doch durchaus sehr. Und da, also man sollte es vielleicht auch sagen für die Hörer, was das so
ja,
ist
an sich. Genau. Sag mal, ich kenne ja auch nicht alles. Also das eine sieht aus wie Zoidberg aus
genau.
Futurama.
Das ist dreimal Zoidberg, wie er seine Tanzbewegung macht, wenn er da so mit seinen Scheren so rumklappert. Also Zoidberg, wer das jetzt nicht kennt, das ist in so einer Zeichentrickserie so ein außerirdischer, so ein Krabbenwesen, was aber humanoid ist, also wie ein Mensch letztendlich rumläuft. Aber der ist so ein bisschen wahnsinnig und der rennt dann eben mal auch wie eine Normalkrabbe rum und schlägt mit seinen Scheren so umher. Das habe ich mir eben stechen lassen. Aber das war an der Stelle das letzte Tattoo. Das habe ich mir nämlich auch nur stechen lassen, weil ich darunter schon etwas Maritimes hatte. Nämlich den Patrick von SpongeBob. Das ist dieser Seestern, der so etwas sehr blöd ist. Deswegen habe ich mir hier auch da als Zeichen ihn mit einem einem Holz mit einer kleinen Holzplanke am Kopf tätowieren lassen, wo er gerade noch mit dem Hammer in der Hand die wohl selbst dran gehammert hat.
Mhm.
So das typische Brett vom Kopf eben. Und
was drunter, ist das für eine Zeichentrickserie? Die kenne ich gar nicht. Also
SpongeBob. Dieser Schwamm, dieser gelbe Schwamm unter Wasser, das ist ganz bekannt. Also die Hörer werden wissen.
Vielleicht kann jemand mal in das Pad da einen Link rein schreiben, damit ich das auch wiederfinde.
Ja, also SpongeBob Schwammkopf, das ich werde es auch gleich selbst mal reinwerfen.
Ja, mach mal.
Ja. Hier, Wikipedia. Ja, genau.
Gibt's wahrscheinlich nur in der Enhanced Wikipedia, weil in der deutschen ja keine Bilder sind.
Na doch, doch, das sind auch die Bilder davon.
Was? In der deutschen Wikipedia?
Selbstverständlich.
Das Urheberrecht.
Tatsächlich, das sind keine Bilder aus der Serie selbst.
Ja.
Aber die Figuren sind andersweitig sichtbar.
Ja, da ist wegen der Barrierefreiheit, in der Perspektive. Also es ist irgendwas mit Perspektivfreiheit oder so.
Mhm.
Also wenn so eine Figur irgendwo rumsteht, kann ich trotzdem ein Foto machen. Genau. Das geht nun wieder nicht so gut in den USA, aber dafür gibt es da Fair Use. Und ja. Da kann man es dann auch, hier in der englischen Wikipedia sind in der Tat mehr Bilder und ich gebe zu, dass ich dieses Ding schon gesehen habe und es für ein Stück Käse gehalten habe. Aber es ist kein Stück Käse, sondern ein Schwamm.
Genau. Ja. Ja, und rundherum ist dann noch sind diverse Gebäude aus eben auch dieser Serie, zum Beispiel dieser Stein, dieser Felsen, der neben dem Patrick ist, das ist eben seine Behausung, darunter wohnt er und links davon ist noch dieses Gebäude wie von den Osterinseln, so also ähnlich, ne?
Sprichst du jetzt von deinem Tattoo?
Ja.
Dann muss ich wieder auf dieses Bild.
Genau,
auf
das Bild. Das ist von einer anderen Figur auch noch die Behausung. Und eine kleine Qualle ist da noch in der Nähe.
Ja, oben ist dann noch so was Grünes.
Und das Grüne ist dann noch was ganz anderes. Das war das erste, was ich mir an der Wade hatte tätowieren lassen. Das ist der Jazz Jack Rabbit, was wir in dem anderen Podcast über Computerspiele hatten. Das ist eine Computerspielfigur von 1994, wenn ich mich richtig entsinne.
Bitte mal einen Link im Pad.
Das war das.
Ja, auch mal die Leute, die Hörer im Chat helfen.
Genau. Das war das allererste Computerspiel, was ich je gespielt hatte und was mich dann auch so an den Rechner irgendwie gefesselt hat. Und ja, das ist ja schon ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Deswegen habe ich mir das eben auch stechen lassen.
Mhm.
Ja.
Naja, also und eine Computerspielfigur.
Genau. Und weil ich da dann eben schon eine Comicfigur hatte, habe ich mir eben dann noch ein paar mehr Sachen tätowieren lassen. Und weil ich das eigentlich ganz lustig und passend fand.
Mhm.
Genau.
Ja, also wie gesagt, sehr untypisch. Das habe ich ja auch damals im Sommer gesehen. Da hattest du ja eine kurze Hose an.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das sind aber sehr sehr ungewöhnliche Tattoos. Und da habe ich gedacht, da bist du wahrscheinlich der richtige Gesprächspartner dafür. Ja, das, was du da am Arm hast mit den Totenköpfen, das sieht doch eher so aus, als hätte das jeder. Nein, so nicht, aber das sieht eher so konventionell, nach konventionellem Tattoo aus.
Genau, so kann man das sagen. Ja, ich sag's mal so, mittlerweile ist es auch relativ weit verbreitet, dass man sich ganz bunte Tattoos stechen lässt. Gerade so dieses Oldschool, dieser Stil hat oft mit irgendwie maritimen Sachen zu tun, weil das so ein bisschen Seemannsbezug hat. Da lässt man sich dann irgendwelche Schwalben zum Beispiel oder Anker, Herzen und sowas tätowieren. Oft auch einfach stilisierte Herzen. Das ist dann schon ganz, ganz farbenfroh.
Mhm.
Ja. Ja, und viele Comic-Figuren. Also Comic ist mittlerweile fast sogar einer der größten Aspekte, in so, was so Tattoos angeht. Ja,
Ja, kommen wir doch nochmal zu den Tattoos da auf deinen Armen.
Hm.
Was sieht man da? Beschreib mal.
Moment, ich muss gerade mal nochmal das Foto öffnen. Ja, genau.
Also, du wirst doch wissen, was du
da machst. Ja,
kannst du direkt drauf gucken.
Natürlich, ich will es aber natürlich auch für die Hörer ein bisschen bildlich jetzt erklären. Also, wenn man jetzt links oben anfängt, da habe ich also Weintrauben mit Blättern dran, so herbstliche Blätter, das ist also auch ein bisschen bunt mit Gelb, Grün und Braun Farben und Übergängen.
Weintrauben sind natürlich total passend zu Straight Edge.
Okay. Ja. Tatsächlich sind die Weintrauben aber auch nur da, weil diese Vorlage für den ersten Totenkopf Weintrauben drumherum hatte. Also gab es zwei Vorlagen, einmal mit Rosen und einmal mit den Weintrauben und da habe ich gesagt, ich mach das mit den Weintrauben und dann hat er das eben auch genauso mir stechen können.
Mhm.
Daneben sind noch so klassische japanische Wellen, wie soll ich das denn beschreiben? Also so ganz klassische japanische Tattoo-Wellen sind eben so wie in der Strandung, also wenn das Wasser gerade so irgendwo drauf trifft.
Ja.
Ja, so, das sind so die ganz klassischen Wellen im Japano-Stil. Die hat er da auch einfach dran gesetzt, weil es passend war. Das war so eine ganz spontane Idee. Da sind zwei große Totenköpfe, die erstmal die Grundlage gebildet haben. Das sind halt klassische Skulls. Ja, also Skulls, also Totenköpfe sind auch sehr, sehr weit verbreitet in der Tattoo-Szene, in allen möglichen Formen. Es gibt gerade so diese südamerikanischen Glas-Totenköpfe, da gibt es ganz bunte Varianten, die dann also wirklich äußerst farbenfroh sind. Und es gibt eben gerade so in der westlichen Welt die klassischen Totenköpfe, wie sie eben vom Skelett sind. Und da hat er hier sehr, sehr schöne Schattierungen reingesetzt. Die Zähne sind sehr detailliert. Und der Rest, also das ist einfach wunderbar. Der eine hat sogar eine Zahnlücke. Das ist, das ist ganz großartig.
Und was hat das zu bedeuten? Also warum will man einen Totenkopf bei sich tragen?
Also ich würde sagen, die beiden haben bei mir auf jeden Fall Bezug auf zwei Todesfälle so in meiner näheren Familie. Da habe ich das einfach so als Symbolik dafür nochmal stechen lassen. Ja. Ja, ansonsten Totenköpfe sind in der Tattoo-Szene einfach sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Warum? Ja. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Das ist einfach, naja, viele Leute haben jetzt Todesfälle irgendwie natürlich in ihrer Familie oder bei Freunden und lassen sich dann sowas irgendwie stilisieren. Ja, so richtig anders erklären kann ich das gar nicht. Weil ein unbedingt schönes Zeichen ist es ja auch nicht unbedingt. Nee. So ein fröhliches, heiterndes Zeichen ist es ja ganz und gar nicht.
Ja.
Es ist natürlich was, wenn man jetzt irgendwie böser Tätowierter sein möchte und damit Eindruck schinden möchte und dann ist das natürlich ein wunderbares Symbol, um irgendwie zu zeigen, ja, ich bin ein harter Hund und du sollst dich nicht anlegen.
Ja, also Stärke, ne? Stärke, das ist doch vielleicht auch.
Das trifft auf jeden Fall zu. Tätowierte haben wegen diesem Schmerz natürlich auch bis heute irgendwie so dieses Ahne, das ist schon ein harter Hund, ja, mit dem sollte ich mich nicht anlegen. Hm. Das funktioniert auch tatsächlich. Also wenn ich irgendwie ich bedrohe natürlich die Leute nicht unbedingt, ich bin ja doch ganz friedlich, aber wenn es zu einer Situation kommt, wenn mich irgendwelche Leute bedrohen oder angreifen wollen, dann muss ich halt auch mal meine Ärmel hochkrempeln und dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Wenn halt so dieser ganze Arm tätowiert ist, dann hat man offensichtlich Respekt vor diesem Menschen, weil der ja Schmerzen ausgehalten hat, deswegen womöglich überlegen ist. Aber naja, das heutzutage, wenn so viele Leute tätowiert sind, mag sich das vielleicht auch irgendwie ändern. Man weiß es nicht.
Mhm.
Ja, genau. Ja,
dann hast du da noch so einen Stern.
Genau, also das sind zwei Pentakel. Also man kennt ja Pentagramme als Symbole. Und wenn da noch ein Kreis drumherum ist, dann nennt sich das ein Pentakel. Das sind ursprünglich Schutzsymbole, die durchaus in verschiedenen Kulturen benutzt wurden. Auch im Christentum hat man sich das...
Aber das Pentakel wieder im Pad.
Ja, genau, das machen wir noch. Also in die Christen haben sich sowas zum Beispiel an den Türrahmen immer dran gemacht, um böse Dämonen oder Geister fernzuhalten. In diversen Kulturen wurde das dann auch benutzt, also heutzutage eher okkult. Und naja, seit den 1970er Jahren hat das Pentagramm ja auch irgendwie so eine Verbindung zum Satanismus, aber auch nur, weil dieser Crowley hieß er doch, glaube ich, auf seine satanische Bibel genau dieses Pentagramm draufgesetzt hat. Erst seitdem hat das so eine wirklich böse satanische Bild. Ja, weiß schon, was ich sagen möchte. Also erst seitdem wird das damit in Verbindung gebracht, aber ursprünglich ist das eigentlich ein sehr positives Symbol, was auch noch ganz andere Ursprünge hat. Also ich habe öfters mal in Quellen gelesen, dass das in der Sternkartografie schon in der Antike benutzt wurde, um irgendwelche Sternbilder haben das wohl ergeben und so. Also ich kann da aber keine Details nennen, das kann man gar nicht so gut recherchieren, wenn man da nicht in die Fachliteratur geht. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie, weil ich ein böser Satanist bin, sondern weil ich das auch als sehr schönes Symbol letztendlich ansehe. Das ist auch nochmal mit diesem roten Schatten dann nochmal etwas weiter versetzt im Hintergrund, auch etwas kleiner, dann nochmal da. Und ja, ich finde das eigentlich sehr schön zum Ansehen. Dieses Rot ist auch relativ leuchtend. Das sieht man jetzt auf dem Foto nicht ganz, weil es etwas dunkel ist, aber im Allgemeinen, das ist ein sehr, sehr helles und starkes Rot. Und das finde ich, sticht nochmal ein bisschen heraus aus diesem insgesamt doch eher dunklen, aus dem dunklen Arm mit viel Schatten und mit den Totenköpfen und so. Ja. Und rechts unten sieht man auf dem Foto auch noch ein Symbol, das war das erste auf dem Arm. Das ist ein, ja, auch ein Symbol von einer Band, von einer Metal-Band, was ich mir da habe stechen lassen. Das sind drei in sich gerollte Sechsen, also die 666 ist natürlich auch so ein böses satanistisches Symbol, ja. Aber tatsächlich habe ich mir das auch nur stechen lassen, weil ich das dann ebenso als Symbol dieser Jugendkultur und dieses Gefühls, des Metals, ja, habe ich das eben stechen lassen.
Ja, muss man aber auch wissen, dass das drei in sich gerollte Sechsen sind. Das kann man nicht so ohne weiteres erkennen.
Genau. Ja, ich meine, ich möchte mir jetzt auch nicht unbedingt irgendwas stechen lassen, was so eine eindeutige, so einen eindeutigen Kontext hat. Ne? So, das muss ja nicht unbedingt sein, wenn man sowas nicht vertritt. Und deswegen habe ich mir das stechen lassen, weil es doch noch nicht unbedingt erkennbar ist. Ne? Man muss das schon wissen, wie du gesagt hast. Ja, und ansonsten sind da eben ganz viele Weintraubenreben. Das sind drei oder vier Stück sind das insgesamt. Und die sind eben so violette Weintrauben mit, wie gesagt, so bunten Herbstblättern dran. Das hübscht eigentlich so das ganze Bild nochmal etwas auf, macht es ein bisschen heller, weil sonst ja sehr viel Schwarz- und Grautöne verwendet wurden. Mhm. Ja. Das ist eben mein linker Unterarm, der, wie gesagt, vom Handgelenk bis zum Ellenbogen geht. Ja, das hat, ich glaube, fast 10 Sitzungen in Anspruch genommen, weil wir das sehr kleinteilig gemacht haben. Also wir haben so nach und nach die weiteren Ideen gehabt und haben dann jeweils immer so 2-3 Stunden dran gesessen und dann war es dann irgendwann fertig. Und dann ist man sehr zufrieden, wenn das irgendwann fertig ist, nach viel, viel Schmerz und Zeit und Geld, dann ist man sehr, sehr zufrieden damit. Ja,
ja, klar. Genau. Ja, das ist ja schon ziemlich großflächig.
Ja.
Ja, das war dann auch entsprechend teuer.
Das war richtig teuer. Wie gesagt, ich würde sagen ungefähr 1000 Euro, bisschen mehr vielleicht noch. Aber da hatte ich dann auch schon ein bisschen Preisnachlass, glaube ich mal. Ja. Genau.
Ja, naja, also das denke ich schon... Ja, es ist schon sicher auch, wenn das mehrere Sitzungen sind.
Ja.
Das ist ja auch dann immer wieder unangenehm. Man möchte es ja dann doch lieber dann wahrscheinlich auch hinter sich haben, oder?
Ja. Ah, hier im Pad hat jemand geschrieben, was ich vorhin meinte mit diesen bunten Totenköpfen, das sind die sogenannten Sugar Skulls, also Zucker-Totenköpfe. Da kann man nochmal ein Bild reinsetzen.
Ja, ein Link wäre auch schön,
genau. Zu den
Sugar Skulls.
Das sind eben diese Glas-Totenköpfe, die ja so in Mexiko und Südamerika ganz weit verbreitet sind, oder waren früher, die sind dann einfach noch mit Farben gefüllt und es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr hübsch, aber naja, ist nicht ganz mein Geschmack, wenn ich mich tätowieren lassen möchte.
Mhm.
So, der Sugar Skull.
Ja, such mal.
Gibt's leider keine Wikipedia-Artikel dazu, aber...
Ah, auch nicht in der Enhanced Wikipedia?
Leider auch nicht dort, nee.
Das ist schade. Ja, Sugar Skulls, ja, darüber ist ja noch eine Frage mit dem Gesicht anhand eines Fotos.
Also Porträt-Tätowierung ist ja wahrscheinlich gemeint, ne? Ich sage es mal so, es gibt Tätowierer, die können unglaublich schöne Porträts machen, die auch wirklich nahezu fotorealistisch aussehen. Aber man kann das auch richtig schlecht machen. Und genau davor habe ich am Ende Angst. Also mein Tätowierer sagt auch, dass sowas nicht unbedingt so unglaublich gut kann. Also er hat auch schon Porträts gemacht, wo ich dann denke, das sieht okay aus. Ja, das könnte ich mir durchaus auch stechen lassen in der Form. Aber ich weiß nicht, also irgendwie viele lassen sich da ja seine Kinder zum Beispiel drauf machen, was man verstehen kann. Oder dann irgendwie den Partner, was dann sehr fragwürdig ist, wenn man... Das ist
fragwürdig, weil so Partnerschaften ja nicht so unbedingt fürs Leben sind, im Gegensatz zu Kinder. Gut, die da hängt man wahrscheinlich dann wirklich das ein Leben lang dran. Von daher ist das eher passend, finde ich.
Ja. Ich habe jetzt hier mal gerade ein Bild von so einem Sugar Skull drunter gesetzt.
Aha, ja. Sehr schön.
Genau. Ja, also es gibt einige Tätowierer, die das richtig gut können. Zum Beispiel die Kat Von D, Catherine von Drachenberg heißt sie. Das ist eine US-Amerikanerin.
Ich gleich ins Patch haben, ja. Die Namen.
Genau.
Ich kann sie dann auch meistens nicht raussuchen danach, weil ich die Namen ja nicht kenne, wenn ich sie nicht gut verstehe. Das ist halt immer das Problem, dass...
Die Kat Von D, das ist eine... Die ist relativ gut bekannt, weil die in zwei Tattoo-Fernsehserien auch mitgespielt hat. Da gab es
Fernsehserien?
Es gab
doch Fernsehserien. Das habe ich in der Wikipedia gelesen.
Genau.
Was sind das denn für Fernsehserien?
Das eine
war also so Dokus, wo Leute mit Tattoos, also über ihre Tattoos sprechen, oder wie ist das zu verstehen? Ah, erzähl du weißt.
Genau. Also teilweise ist es tatsächlich eine Art Doku oder Reportage, aber andererseits eben auch so dieses, so Reality-TV-mäßig, dass man die Leute da eben begleitet, die Tätowierer an sich in ihrem Alltag. Da gab es auf dem deutschen Sender D-Max, gab es ganz viele Sendungen. Das ganz klassische war Miami Ink, das war die erste. Das schreibe ich gleich noch alles ins Pad. Das war in eben Miami ein Tattoo-Laden mit 4, 5 wunderbar großartigen Tätowierern. Da waren teilweise richtige Legenden drunter. Die hat man dann eben begleitet jeden Tag, wie sie ihre Tattoos machen, die Techniken, so das Fortschreiten, und hat dann vor allem auch den Tätowierten die Möglichkeit gegeben, ihre Geschichte zu erzählen hinter diesem Tattoo. Das ging so weit, dass irgendwann, als das relativ bekannt war, man dort sich nur noch hat tätowieren lassen können, wenn man sich da lange Monate vorher angemeldet hat beim Sender und da eine wirklich gute Geschichte dahinter hatte, die man auch tränenreich vortragen konnte, damit das also wunderbar im Fernsehen rüberkommen konnte.
Aber das war irgendwo in den USA.
Das war in den USA. Wie gesagt,
Miami. Also wenn wir da einen Link zu finden, in der englischen Wikipedia gibt es da bestimmt
einen. Ja, auf jeden Fall. Die
könnten auch mal die Leute im Chat was machen.
Ja, die sind faul heute.
Ja, irgendwie sind auch ganz wenige, also auffällig wenig.
Ja, wer weiß. Ja, und jedenfalls die Kat Von D war dort bei Miami Ink, hat sich aber irgendwann, also auch im Wirklichen, also nicht nur in der Serie, mit dem Chef von dem Studio ein bisschen verstritten, ist dann zurück nach Los Angeles gegangen, hat da dann ihr eigenes Studio aufgemacht und die Sendung hieß dann LA Ink, Los Angeles Ink. Mhm. Und da war sie halt so im Vordergrund, hat sich noch ein paar ganz bekannte Tätowierer, auch teilweise Legenden, mit ins Boot geholt, und dann hat man eben da das Gleiche gemacht, hat die Tätowierer begleitet und hat dann eben so diese Geschichten immer gehabt, so dieses dieses tränenreiche, da war ein Todesfall und dann habe ich mir deswegen gedacht, lass ich mir das tätowieren und so weiter und so fort. Diese Sendungen waren der absolute Zuschauermagnet bei diesem Sender. Das haben sehr viele Leute sich angeschaut. Es gab dann auch eine deutsche Sendung, Tattoo, eine Familie sticht zu, heißt das, glaube ich. Ja, die sind aus Hamburg gewesen. Das lief auch ein paar Jahre.
Das waren auch Tätowierer, oder?
Das waren Tätowierer, genau. Und auch Piercer und sowas. Und ja, diese Sendungen, die dann wirklich jahrelang liefen, da kamen auch noch mehrere aus London zum Beispiel, London Inc. und so weiter. Das war so erfolgreich, wir haben so viele Leute gesehen, dass die eigentlich mit Schuld sind, dass Tattoo heute so Mainstream ist. Weil das viele Leute dann im Fernsehen gesehen haben und gesehen haben, dass es gar nicht so schlimm ist und gar nicht so verrucht und gar nicht so, oh, das sind alles Kriminelle, sondern eben das, naja, ein bisschen Glamour und alles eigentlich ganz nette Leute und das ist cool, da ein Tattoo zu haben.
Ja, wie bei der Piratenpartei.
Wie bei der
Partei, erst als die im Fernsehen kamen, haben die Leute gesagt, ach, das sind ja ganz coole Leute und nicht irgendwie, naja. Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sowas im Fernsehen kommt, um Mainstream zu werden. Und ist das ja nicht immer gut, wenn Sachen Mainstream werden.
Genau.
Also bei den Piraten soll es mal so sein. Bei den Tattoos weiß ich nicht, ob das jetzt so toll ist, wenn das so Mainstream ist. Keine Ahnung.
Ich finde das gar nicht so unglaublich toll. Also als ich die ersten Tattoos bekommen habe, war das wirklich noch so ein bisschen...
Wann waren das? Wissen Sie zwar, wie alt es ist?
Vor 5 Jahren.
Ach ja, das ist ja schon...
Also so gegen 2007 war das
Da war es, glaube ich, aber schon Mainstream. Also hatte ich den Eindruck.
Also gefühlt war es damals wirklich noch anders, wenn man mit Tattoos rumgelaufen ist. Da war es schon so, da haben die Leute noch geguckt und oh, der hat ja ein Tattoo. Heute wird nur geguckt, weil ach, der hat schöne Tattoos. Ne? Aber damals war das schon noch so, also was, ich weiß nicht, da waren vielleicht so jeder 6., 7. in Deutschland war da durchaus schon tätowiert. Also es war schon weit verbreitet.
Ja, ich glaube schon, das war 2007 weit verbreitet. Also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass es sehr stark zunimmt. Es gab mal so in den, weiß ich nicht, das war aber glaube ich schon in den 80ern oder so, ja in den 90ern, nicht in den 80ern, diese Sache mit diesem Arschgeweih.
Ja, das war 90er Jahre.
Das war mal so richtig im Trend.
Genau, das war Ende der 90er Jahre.
Und das war ja damals auch ein Kennzeichen für, ja in der Zeit gab es einen Artikel, da erinnere ich mich noch dran, das war aber glaube ich sogar schon nach 2000. Da habe ich nämlich 2003 oder 2004 habe ich diesen Wikipedia-Artikel, da war die Wikipedia noch ganz neu, habe ich einen Wikipedia-Artikel über Strandbad Wannsee geschrieben. Den gibt's bis heute. Wenn ich den heute geschrieben hätte, wäre wahrscheinlich erstmal für den irrelevant erklärt werden, weil ja nicht über jedes Freibad ein Artikel der Wikipedia sein kann, aber die Fetischisten haben es, glaube ich, noch nicht entdeckt. Also es gibt den Artikel Strandbad Wannsee noch.
Noch.
Ja, nee, das ist schon ein wichtiges Bauwerk und so. Also da kann man schon was, da gibt es Lieder zu und so. Und da habe ich damals natürlich recherchiert nach Quellen, weil man ja Quellen immer angeben muss. Und da habe ich eben einen Artikel gefunden in der Zeit, über Zeit Online. Aber es war, damals war das noch nicht so sehr mit Zeit Online. Es war ein Artikel aus dem Archiv der gedruckten Zeit. Und das muss so also ein Artikel von 2003, 2004 sein. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Kann man leicht nachsuchen, weil es da um die sogenannten Subproletarier ging. Und ich glaube, das Wort, ich glaube, es hieß Subproletarier. So haben die das genannt. Und die haben sie dann näher beschrieben. Und das waren, und ein Charakteristikum dieser Leute war eben das Tattoo. Und das kommt, glaube ich, noch so aus der Arschgeweihtheit. Also das war dann, an der Stelle war es dann schon Mainstream. Und das war mir noch gar nicht so aufgefallen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass aufgrund dieses Artikels, also nach 2003, 2004, ich bei Besuchen im Strandbad Wannsee gemerkt habe, wie immer mehr Leute mit Tattoo am Strandbad sind. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das können ja jetzt nicht alles Leute aus dem Prekariat sein, wenn jetzt irgendwie hier der ganze Strand voll ist mit tätowierten Leuten.
Ich würde behaupten, das war so die erste große Welle auf jeden Fall in Deutschland. Danach laute es gefühlt auf jeden Fall nochmal ab. Und mit diesen Fernsehserien, die das dann wirklich so sehr weit gestreut haben.
Wann waren die denn? Vielleicht können wir da nochmal Links zu den Fernsehserien.
Das war auch so 2007 rum. Ich habe die Links schon reingesetzt zu den Wikipedia-Artikeln.
Ich suche nochmal schnell nach diesem, ich glaube, Subproletarier. Mhm.
Also das muss auch ungefähr 2007 gewesen sein, als es so richtig losging, weil ich da bei meiner ersten Tattoo-Sitzung gerade gehört habe, wie die beiden sich drüber unterhalten haben, also der Tätowierer von mir und der andere vom Studio. Und ja, das habe ich mir dann das erste Mal danach erst angeschaut. Von daher, das muss auch ungefähr in dieser Zeit gewesen sein. Allerdings gab es dann auch noch ganz viele andere Sachen, die das Entwicklungen, die das unterstützt haben. Also es gibt mittlerweile mehrere Dutzend Tattoo-Magazine, die regelmäßig monatlich oder zweimonatlich erscheinen. Also man kann da fast wöchentlich kann man sich eine neue Zeitung in der Hinsicht kaufen. Mhm. Das größte ist das Tätowier-Magazin, das heißt auch direkt so, das existiert seit 1994, hat so eine Auflage von 65.000, das ist schon nicht wenig. Und dann, wie gesagt, noch bestimmt ein Dutzend weitere Magazine, die eben dann auch mal so irgendwelche Stories, Home-Stories über die Studios bringen oder dann von den Conventions, die ja auch riesig groß teilweise sind, berichten von den Tattoo-Messen, die dann irgendwelche Trends erläutern, dann auch solche Urban Legends, wie gesagt, das mit dem Autolack und so weiter ein bisschen entkräften, ein bisschen aufklären. Ja, und natürlich jede Menge Tattoo-Bilder zeigen und dann eben herausstellen, was sind schöne Tattoos und was ist auch mal irgendwie eine Gurke. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet. Verschiedene Prominente hatten dann auch einfach mal Tattoos. Das ist natürlich auch so eine Vorbildfunktion für die Leute. Gerade in den Musikszenen, in den verschiedenen, ist das ja sehr, sehr weit verbreitet. So in der Rock-Szene und auch im Hip-Hop sind ja die Leute komplett tätowiert teilweise, in den ganzen Körper. Und das ist natürlich für die Leute dann ein bisschen auch die Anregung, das selbst machen zu lassen.
Ja. So, ich habe den Zeitartikel gefunden.
Okay.
Sogar von Martenstein höchst selbst und von 2002, da sieht man also, ist da. Und da ist so eine schöne Stelle drin. Da steht dann, ich weiß jetzt, ob ich es jetzt noch wiederfinde, genau. Da kann man mal kurz was zitieren, über Tattoos. Aber wo war es denn? Jetzt habe ich es wieder verschlagen. Ein Mann, der mehr Intimzonen-Piercings als Tätowierungen aufweist, ist wahrscheinlich schwul. Ein Mann, der mehr Tätowierungen als Intimzonen-Piercings aufweist, ist wahrscheinlich ein heterosexueller Subproletar. Ja, nur mal so.
Okay.
Also, ich weiß natürlich nicht, Intimzonen-Piercings und Tätowierung, geht das zusammen? Also, es gibt ja viele Tätowierer-Studios, die auch Piercing anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Naja, sicher, also das passt schon alles. Ich meine, ich habe auch diverse Piercings.
Stimmt, du hast ein Piercing, man sieht es jetzt nicht.
Genau, also am linken Ohr habe ich welche, ich hatte auch Augenbrauen-Piercing und so weiter. Und natürlich kann man sich auch an anderen Stellen piercen oder auch tätowieren lassen. Es gibt natürlich auch Intimzonen-Tattoos, was durchaus aber ich mir als sehr schmerzhaft vorstelle.
Ja.
Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die, Historie eingehen, so ein bisschen auf die gesellschaftliche Bedeutung von Tattoos in den diversen Kulturen.
Ja.
Also es war in den letzten Jahren immer so das allgemeine Wissen, dass Tattoo aus Südostasien irgendwie gekommen sein soll als erstes. Aber die neuesten Hinweise weisen wohl darauf hin, dass Tattoo in verschiedenen Techniken natürlich sich wohl unabhängig voneinander in verschiedenen Ecken der Welt entwickelt hat. Also es gibt Nachweise, dass wohl so vor 7000 Jahren in Südamerika, in Chile, in Nordchile schon Mumien tätowiert, also heutige Mumien, damals also schon tätowiert waren. Der Ötzi, der ja in den Alpen gefunden wurde, vor so 5000 Jahren hat er gelebt, der hatte auch Tätowierungen. Die Skythen, das ist so ein russisches Reitervolk.
Russisch nicht.
Die russische Steppe, habe ich gelesen.
Ja, die sind da in der heutigen russischen Steppe,
aber okay.
Die Skythen waren ja möglicherweise, aber man weiß es glaube ich nicht so genau, müsste ich jetzt nochmal, vielleicht kann es jemand verlinken, bevor ich Unsinn erzähle. Ich glaube, es waren sogar Indogermanen. Also erstmal verlinken
und dann gucken wir. Genau. Die haben auf jeden Fall in der Antike auch schon Tattoos gehabt. Und naja, so in Samoa, Japan und Polynesien, die ganze Ecke, gibt es natürlich schon.
Naja, aber wenn es mit dem europäischen, also mit der Kolonialisierung zusammenhängt, dann wissen wir nicht, ob es so alt ist dort. Es könnte ja sein, dass es Also bei den Skythen ist es bestimmt älter, glaube ich. Und da muss ich nochmal genau nachgucken. Also die rede jetzt wieder ungeschützt, was ich nicht vorher kontrolliert habe. Aber ich glaube, die Ausbreitung der, also die Besiedlung dieser polynesischen Inseln ist, glaube ich, erst relativ spät. Und der Ötzi, ich meine, das ist ja nun wirklich eine ziemliche Tiefe in der Vergangenheit.
Natürlich.
Da war wahrscheinlich wirklich in Polynesien noch nichts, weiß ich nicht. Das ist schon eindrucksvoll. Also wenn der schon richtige Tattoos hatte, waren das denn richtige Tattoos oder waren das so mehr so Henna-Tattoos?
Nee, das war schon richtig gestochen, also in die Haut, allerdings natürlich mit anderen Techniken, als man das jetzt so in der westlichen Welt heute macht.
Das konnte man ja nicht,
also natürlich nicht.
Man stechen.
Aber es gibt ja auch.
Das ist ja, der Ötzi ist doch, glaube ich, steinzeitlich.
Ne? Ja, 5000 Jahre ungefähr soll es her sein.
Ja, da konnte man auch nicht so richtig mit schönen kleinen Nadeln da was.
Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese, was ich vorhin schon mal eingangs erwähnt habe, diesen Tätowierkamm. Das ist in Südostasien vor allem. Vorhanden, dass, wie soll man das erklären? Das ist also so eine Bambusstange zum Beispiel, an der was heißt Nadeln? Also das sind dann irgendwie sehr relativ spitze, also teilweise heute natürlich Nadeln, aber vor allem dann früher irgendwelche angespitzte kleine Stäbe oder derartiges. Mhm. Und das hat man dann eben auch in eine Tinte oder natürlich dort dann in irgendwelche Farbstoffe, die man dann natürlich gewonnen hat, eingetunkt, und das hat man dann eben auch reingeklopft. Also es war so spitz, dass es in die Haut reingeklopft hat. Natürlich auch mit war auch eine Verletzung, die dann entsprechend verheilen musste. In manchen Kulturen hat man die Verheilung auch explizit verhindert, indem man da zum Beispiel Dreck reingemacht hat, explizit, um das so ein bisschen sich entzünden zu lassen, weil das wiederum, das gibt es auch in unserer westlichen Welt heutzutage, weil das wiederum dann auch einen ganz eigenen Effekt hat. Also das nennt sich zum Beispiel, Branding ist die eine Möglichkeit, wenn man Verbrennung macht, aber es gibt auch so dieses Cutting, wo man sich also wirklich irgendwie einschneiden lässt, und weil das ja normal verheilt, lässt man das dann eben auch sich entzünden, damit dann eine Narbe bleibt dauerhaft. Und die dann eben auch, irgendwie ein Zeichen.
Ich fühle jetzt hier schon wieder unwohl. Naja, wir müssen das alles ansprechen. Ich muss da durch.
Ja, also ich finde das, also ich würde das zum Beispiel auch nicht unbedingt machen. Ich finde das nicht unbedingt angenehm. In Japan hat das auch eine ganz alte, auch sehr gesellschaftliche Bedeutung. Mhm. Da so im 17., 19. bis 19. Jahrhundert war das noch relativ verrucht. Also war so bei vor allem Kennzeichnung von Prostituierten oder auch von Kriminellen. Oder auch so diese ganze Arbeiterschicht hat sich das dann durchaus auch einfach mal machen lassen.
War in Deutschland ja auch mal so ein bisschen so, also vor allen Dingen so Seemänner hatten ja Tattoos. Das gehört ja irgendwie dazu.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein verbreitetes Vorurteil oder basiert vielleicht sogar auf Fakten.
Ja, also die Seefahrer haben sich dann durchaus auch mal, oder Soldaten haben sich oftmals tätowieren lassen, wenn die auch in irgendwelchen Ecken waren und da andere Tattoo-Techniken gesehen haben oder irgendwelche ganz besonderen Sachen, haben die sich da eben auch mal tätowieren lassen und haben das Wissen mitgenommen. Und das hat sich natürlich dann auch hier verbreitet. In Japan war es mal auch 70 Jahre lang komplett verboten von der Regierung, das war von 1870 bis 1948. Dann war es, weil es natürlich verboten war, trotzdem immer noch gemacht worden im Untergrund, und das hat aber natürlich so eine Abgrenzung bedeutet, und dadurch hat sich dann so diese Yakuza-Szene entwickelt, also diese kriminelle Mafia-Szene. Die waren ja sowieso durch ihre Machenschaften eher abgekapselt, und die haben sich dann als Zeichen den ganzen Körper tätowieren lassen, sogenannte Bodysuits. Also die haben sich von oben bis unten den ganzen Körper, die ganzen Beine komplett alles zustechen lassen. Und das ist bis heute, ist das, sag ich mal, in der Tattoo-Szene als Bodysuit, als Japano-Bodysuit irgendwie benannt. Und ja, heute vielleicht nicht mehr unbedingt mit kriminellen Machenschaften in Verbindung zu bringen, weil auch in Japan das durch die Jugendkulturen aufgenommen wurde. Aber bis vor einigen Jahren war das auf jeden Fall immer so ein Zeichen für, naja, das ist ein bisschen nicht ganz so koscher, was sie da machen. In Japan wurde es dann oftmals eben auch nicht mit westlichen Tattoo-Maschinen gemacht, also mit elektrischen Maschinen. Dann gibt es durchaus die Möglichkeit, das eben auch einzuklopfen durch ich habe mir hier irgendwo auch aufgeschlagen. Genau. Also das sind Nadeln wie bei Pinseln an einem langen Bambusgriff so befestigt und mit sehr viel Übung, also das ist dann auf jeden Fall eine Arbeit nur für Tattoo-Meister, kann man dann durch auch Variationen eine sehr große Präzision und Kontrolle von der Farbgebung, von den Konturen möglich machen. Also das wird ähnlich wie bei den Tattoo-Maschinen, die wir kennen, dann reingestochen in diese Hautschicht. Muss natürlich dann richtig gesetzt sein.
Ja, über die Maschine haben wir noch gar nicht gesprochen, fällt mir ein, was man da nutzt hier zum Tätowieren. Da steht hier was mit Magnetspulen.
Genau, Magnetspulen, diese Stange mit den angelöteten Nadeln, und das wird dann sehr schnell gemacht. So 800 bis 7500 Bewegungen pro Minute sind das. Mhm. Je nach Maschine, nach Art, nach Effekt, den man haben möchte. Man kann mehrere Nadeln auch dran haben, was gerade für Schattierungen gerne gemacht wird, um schnell ausfüllen zu können. Und ja, dann gibt es eben natürlich auch Stechtechniken, dass man dann irgendwie mal also sehr starke Farben reinbringt oder dann eben, wie gesagt, diese leichten Schattierungen. Da gibt es viele Variationsmöglichkeiten. Das muss man aber natürlich auch erlernen als Tätowierer.
Ja, ja.
Das Erlernen kommt natürlich auch nur durch Anwendung. Also wenn man jetzt als Tattoo-Neuling sich eins stechen lassen möchte, sollte man auch zu einem erfahrenen Tätowierer gehen, der das dann irgendwie kann. Und die lernen dann natürlich auch neue Leute an. Obwohl es in Deutschland das nicht als Ausbildungsberuf gibt bisher.
Aha.
Im Gegensatz zu Österreich, wo es da richtige Prüfungen gibt, mit auch mit theoretischem Bereich, wo es dann auch durchaus in so Kosmetik und ähnliche Sachen reingeht. Weil ja auch in Deutschland Tattoo-Farben zum Beispiel unter die Kosmetikmittelverordnung fallen.
Ja, ja, ja. Das ist doch schon mal ganz gut. Genau. Also ich finde eigentlich, das sollte man auch als Ausbildungsberuf haben, wenn die Nachfrage wirklich so groß ist. Ich meine, das ist ja auch alles mit Hygienefragen verbunden und so, und da ist so eine Ausbildung gar nicht, ist doch gar nicht schlecht.
Genau. Ja, ich fände es sehr sinnvoll, und die Entwicklung geht auch vielleicht so in diese Richtung, aber bisher hat sich da noch nichts so richtig ergeben. Ja. Naja, genau, Tattoos hatten ja durchaus früher so einen zwielichtigen Kontext, weil es ja gerade auch im Gefängnis, also die typischen Knast-Tattoos, das war schon sehr weit verbreitet.
Mhm.
Die standen dann zum Beispiel für Rangfolgen in der Gruppe oder auch für eine Gruppenzugehörigkeit direkt. Wenn, da gab es dann quasi einen Code, ja, also irgendwelche Zeichen standen für zum Beispiel, das ist ein Mörder zum Beispiel. Das hat man dann erkannt. Mhm. Diese Tränen am Auge zum Beispiel, das, wenn ich mich richtig entsinne, das ist für Diebe, glaube ich, also für irgendwie Räuber, so das Zeichen gewesen. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also da gab es schon ganz deutliche Unterscheidungen. Tattoos wurden aber auch als Kennzeichnung benutzt außerhalb von Gefängnissen. Allerdings, das ist natürlich kein sehr schöner Kontext, im Nationalsozialismus gab es dann natürlich die Kennzeichnung von SS-Offizieren oder von SS-Mitgliedern. Die hatten die sogenannte Blutgruppentätowierung am inneren Oberarm auf der linken Seite. Das war für den medizinischen Zweck erstmal, dass man also wusste, was die für eine Blutgruppe haben, um die entsprechend schnell behandeln zu können. Das hat man natürlich nach der Befreiung dann benutzt, um die Leute, die sich dann vielleicht auch als normale Wehrmachtssoldaten ausgegeben haben, dann entsprechend identifizieren zu können.
Mhm.
Ja, und natürlich wurde auch in den KZs wurden die Leute gekennzeichnet. Die haben also eine Nummer bekommen, und es wurde denen auch eintätowiert. Ja, genau. Es gibt bis heute auch noch in so Südosteuropa gibt es religiöse Tätowierungen, die zum Beispiel bei Pilgerwanderungen am Ende immer Volk einem gegeben werden. Es wird aber auch im arabischen Raum zur Abgrenzung von anderen Religionen gemacht. Also wenn man jetzt irgendwo ist, wo mehrere Religionen aufeinandertreffen, auch in Südosteuropa, dann grenzen sich einzelne Gruppierungen von den anderen durch Tätowierungen ab, durch sakrale und rituelle Zeichen. Naja, sowas gibt es eben auch, ist aber jetzt in unserer westlichen Welt natürlich selten. Gab es allerdings durchaus im Mittelalter, da wurden auch schon da gab es christlich-religiöse Tattoos. So erstmals in Europa hat sich das dann so richtig verbreitet, obwohl es im Alten Testament noch verboten wurde.
Aha.
Im Alten Testament, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben, ich kann es mal kurz zitieren. Drittes Buch Mose 1928, also ich weiß jetzt nicht, wie man das dann bezeichnet. Ich zitiere mal, und einen Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen und geätzte Schrift sollt ihr an euch nicht machen. Ich bin der Herr. Das war also durchaus schon ein Bezug darauf, dass sich Leute da...
Das ist ein weiterer Beweis, dass das ziemlich alt ist.
Denn das muss sehr alt sein, ja.
Diese Geschichten sind ja nun nicht mehr so ganz neu.
Ja, genau. Tja, trotzdem hat man, das habe ich auch gelesen, gab es auch schon in der frühchristlichen Zeit so christliche Sekten, die sich auch mit Tattoos untereinander dann irgendwie durch Symbolik eben gezeigt haben, dann sich erkannt haben. Naja, also es gibt in allen möglichen Kulturen, in allen möglichen Ecken der Welt gibt es auf jeden Fall Tätowierungen, die verschiedenste Bedeutungen haben und man muss schauen, wie sich das noch weiterentwickelt.
Ja.
Wie gesagt, mittlerweile gibt es in Deutschland, also die Zahlen von 2009 ungefähr, ein Viertel der Deutschen sollen wohl tätowiert sein. Das ist natürlich, hat keine religiöse, keine sakrale Bedeutung bei den meisten.
Naja, man weiß es natürlich nicht. Das gibt ja eben auch tatsächlich Leute, die das vielleicht verbinden mit irgendwelchen. Ja, also sagen wir mal, religiös heißt ja nicht immer, dass man da so eine komplette Weltreligion einkauft, aber die Leute eben auch da so eine magische Wirkung mit verbinden oder so. Ich meine, das ist ja auch quasi religiös. Ne?
Ja, klar. Also wie gesagt, man kann es jetzt nicht so einfach pauschalisieren, was für Gründe die Leute haben, um sich tätowieren zu lassen. Oft ist ja auch einfach als Körperschmuck. Ne? Also gerade im Dekolleté-Bereich bei vielen Frauen oder eben diese Steißbein-Tattoos, die Arschgeweihe, die es ja damals gab. Natürlich jetzt auch, wenn ich mich am Unterarm tätowieren lasse und ich laufe im Sommer kurzärmlich rum, ist das natürlich auch Körperschmuck, den ich auch bewusst irgendwie dann als Schmuck wirklich einsetze. Klar. Und ja, so ein bisschen Abgrenzung von anderen Leuten ist es durchaus ja auch, weil es kommt selten vor, dass andere Leute genau das gleiche Tattoo haben wie du. Gerade wenn es so was Einzigartiges ist, was der Tätowierer noch eigenhändig dann malt, dann ist es unwahrscheinlich, dass das nochmal vorhanden ist.
Ja.
Es gibt auch in der Szene so das ungeschriebene Gesetz der Copycats, so nennt sich das. In Zeitschriften abgebildete Tattoos werden nicht nochmal tätowiert. Also wenn da jemand kommt mit hier, ich habe in der Zeitschrift dieses Tattoo gesehen, mach mir das genau so, dann wird ein anständiger Tätowierer dich wegschicken oder sagen, das machen wir anders.
Ja, pass mal auf, wenn sie hinterher alle mit Zoidberg rumlaufen, dann sind wir schuld.
Ich hoffe mal nicht.
Naja, also so anders sieht Zoidberg ja nicht aus.
Nee, klar.
Aber das kriegt dann der Tätowierer schon hin, denke ich.
Bestimmt, ja klar. Nee, das ist ja auch einfach so diese Sache, wenn man sich was tätowieren lässt, ist es das eigene Tattoo, damit verbindet man was und das steht für irgendwelche Sachen und dann soll man sich, wenn man auch ein Tattoo haben möchte, das sich auch nochmal genau überlegen, was man daran so speziell haben möchte. Und nicht einfach irgendwas, ja, das sieht schön aus, das möchte ich schnell auch auf meinem Körper haben und nach 5 Jahren bereue ich es. Was ja natürlich ganz oft passiert. Durch diesen Mainstream gehen ja viele Leute hin, dass sich irgendwelche Sterne tätowieren oder irgendwelche Sachen. Also mein Tätowierer, der regt sich immer auf, sagt, vorhin schon wieder irgendwelche Sterne tätowiert und sowas. Das ist halt so, jedes zweite Tattoo ist sowas, irgendwas.
Naja, aber ich meine, du hast ja auch einfach angefangen. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass wenn jetzt jemand sagt, ich will mal ich will das mal wagen, dann will man ja nicht gleich mit so einem riesen Ding anfangen, auch weil es zu teuer ist und weil man ja nicht weiß, ob einem das gefällt und so. Also jetzt zum Ausprobieren, meine schade, die Ria ist jetzt nicht mehr hier. Die hat die scheint ja irgendwie da jetzt Interesse entwickelt zu haben.
Ja, also die ist tätowiert.
Dann würde ich mal fragen, wie sie denn angefangen hat. Also dich haben wir jetzt schon gefragt, aber eben einfach, um mal um mal zu gucken, oder ich frage mal im Chat, also da sind jetzt zwar nur noch ganz wenig Leute im IRC, aber dass sie dann vielleicht mal sagen, wie sie angefangen haben, ja, das wäre dann schon interessant, und ich denke, gerade beim Anfang wird man es nicht übertreiben,
ja,
und aus dem Grunde habe ich dann schon Verständnis, wenn man dann sagt, also ich will jetzt erstmal nur einen Stern oder irgendwas Unaufdringliches haben, damit ich sehe, wie es ist. Ich meine, dein Anfangstreibel ist jetzt auch eher...
Ich stimme dir soweit zu, aber also natürlich kann man sich verlieren lassen, was man möchte, wenn man das haben möchte, aber man sollte sich sicher sein. Man sollte vielleicht eine Geschichte dahinter haben, was auch nicht sein muss, aber man sollte schon irgendwie einen Grund haben, warum man sich genau diese Sache tätowieren lässt. Weil sonst kann es durchaus ganz schnell passieren, dass man das bereut. Ich habe mir meine ersten Tattoos immer ungefähr ein Dreivierteljahr lang überlegt, ob ich das wirklich will.
Ja, wenn es auch so schwierig ist, einen Termin zu kriegen. Ja,
damals war es noch einfacher.
In dich gehen.
Damals war es etwas einfacher. Da habe ich nur ein Vierteljahr warten müssen, aber da habe ich wirklich ein bisschen länger mir Zeit gelassen. Und dann war ich auch immer sicher, dass ich das wirklich haben wollte. Heute, wie gesagt, sage ich meinen Tätowierer hier, ich möchte ungefähr sowas haben, mach einfach mal. Mhm. Und dann weiß ich ja vorher gar nicht unbedingt, wie es aussehen wird. Mhm. So ungefähr. Oder wenn er mir dann diese Vorlage zeigt, die er stechen wird. Ja, dann sage ich halt auch von jetzt auf gleich, ja, mach das, genau so. Und dann kriege ich das eben auch. Ja, aber ich sag mal so, mittlerweile habe ich ja auch so dieses Vertrauensverhältnis zum Tätowierer, was sich ja immer dann einstellt, weil der Tätowierer verletzt einen ja und man lässt das zu. Man erlaubt ihm ja, tu mir weh.
Ja, und man macht das auch, das ist so eine Sitzung ist ja lang. Das heißt, das ist klar, da muss sich ein Vertrauensverhältnis einstellen. Das
ist ein sehr intimer Moment an sich, kann man so sagen.
Ja. Genau. Ja, und wo kommt das nächste hin?
Das nächste wird dann wieder auch noch an der Wade sein. Da gibt es eine freie Fläche noch an der Innenseite. Und da muss ich auf jeden Fall, das muss noch voll gemacht werden. Da gibt es dann wahrscheinlich auch diese Piratenflagge noch ein bisschen anders stilisiert, ein bisschen noch in nautischem Kontext. Da muss er nochmal eine schöne Vorlage basteln.
Also eine rechte Wade. Genau. Es geht immer noch die rechte Wade.
Das ist noch die rechte Wade. Die linke ist noch komplett frei.
Aha.
Alles auch schon verplant. Alles verplant.
Alles geplant, der ganze Körper ist schon verplant.
Ja, also fast. Ich lasse mir jetzt nicht meinen gesamten Körper tätowieren. Ich mache zum Beispiel den Bauchbereich und die Oberschenkel möchte ich nicht unbedingt tätowiert haben. Das finde ich jetzt nicht ganz ästhetisch. Gefällt mir nicht unbedingt. Auch Hals und wie gesagt Hände und Kopf, das muss einfach nicht sein bei mir. Das finde ich jetzt
Brust
nicht unbedingt
schön.
Wie bitte?
Brust und Rücken?
Rücken auf jeden Fall, Brust auch nicht unbedingt. Also Rücken wird komplett auch mit Schulternbereich zugemacht. Und ja, die Arme. Und wie gesagt, die Waden jeweils. Und das war's dann ja auch schon. Viel mehr ist ja auch gar nicht Platz auf dem Körper.
Gut, der Rücken ist ziemlich groß. Da kann man schon mal nochmal 1.000 investieren wahrscheinlich.
Ein bisschen mehr.
Mehr?
Aha. Ja, das wird richtig teuer werden.
Genau. Aha.
Ja. Ja. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz etwas zu den verschiedenen Stilen von Tattoos. Wir hatten ja schon mal ein bisschen angesprochen, was so gibt, so Tribals zum Beispiel oder was ich eben sagte, diese Oldschool-Tattoos, die sich so auf die Seemanns-Tätowierungen beziehen, also Sterne, Anker, Schwalben, Herzen, sowas oder Kirschen sind ganz oft gesehen, was mit vielen Farben auch verbunden wird, also auch mit fröhlichen Farben, mit warmen Farben. Dann gibt es so das Black and Grey, das sind also Schwarz-Weiß-Tätowierungen, die dann mit vielen Schattierungen zum Beispiel sehr, sehr schön werden können, wie ja eben diese Totenköpfe bei mir. Das ist ein ganz klassisches Black and Grey so für sich. Es gibt diese Totenköpfe als eigenen Stil, wo es dann diese Untergliederung in diese Sugar Skulls gibt, was wir ja vorhin auch schon mal erwähnt hatten. Dieser gesamte japanische Stil, der ist relativ eigen. Da gibt es ganz viele sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel also Drachen und Tiere wie zum Beispiel Tiger sind da ganz klassische Symbole. Diese Wellen, die ich ja auch habe, was wir vorhin kurz erwähnt haben. Das ist sehr, sehr, sehr vor allem auf diese japanische Mythologie eingehen, ne? Also mit diesen Dämonen, da gibt es ganz klassische Bilder für eben diese diversen Vorlagen, die dann auch nur leicht variiert dann eben tätowiert werden. Ja, Schriftzeichen ist ganz, ganz klassisch. Viele Leute lassen die Schriftzeichen, irgendeinen Spruch, irgendeinen Namen,
irgendeinen Text. Chinesische Schriftzeichen sind ja sehr beliebt.
Zum Beispiel.
Ja, dass sie dann ihren Namen oder so in einer fremdartigen Schrift da nochmal.
Wo man dann vielleicht gar nicht unbedingt weiß, was es war, was der Tätowierer da tätowiert hat, ne? Wenn man sich nicht gut vorbereitet und vielleicht mit einem falschen Ausdruck hinkommt und dann hat man irgendein Wort sich tätowieren lassen. Das kommt ja vor, ne? Das ist dann immer ganz lustig. Nee, aber Schriftzeichen haben natürlich den Charme, dass also jetzt natürlich nur für die andere Person, für den, dass ich drüber lustig machen kann, dass der Tätowierer sich vielleicht verschreiben kann. Mhm. Dann hat man da dauerhaft was haben und dafür gibt es eigene Webseiten. So auch in diesem Cheeseburger-Universum, wo ja die LOL-Cats und so herkommen, da gibt es auch eine Seite irgendwie Ugliest Tattoos. Und da sind ganz oft auch...
Oh, verlinken bitte, dass ja, mir jemand diesen Link findet. Genau.
Da gibt's,
Schreibfehler finde ich auch klasse.
Also, ganz großartig. Ja. Ganz großes Kino, was da manche Leute sich tätowieren lassen.
Ja.
Es gibt noch jede Menge andere Sachen. Das kann man gar nicht alles so aufzählen. Das kann man ja alles recherchieren. Im Internet gibt es jede Menge Communities, die jede Menge auch Tattoo-Bilder haben. Die sind untergliedert in die Stilbereiche, in die Kategorien. Es gibt, wie gesagt, diese ganzen Magazine. Man soll sich im Zweifel, wenn man interessiert ist, einfach mal so eins kaufen. Dann schaut man sich das an oder surft eben mal im Internet durch die Communities. Und wenn man sich tätowieren lassen möchte, geht man einfach, und das ist wirklich das Wichtigste, man geht einfach mal in ein Studio, wo man denkt, das ist gut, oder wo man vielleicht auch eine Empfehlung bekommen hat von einem Bekannten.
Empfehlungen, denke ich, sind wichtig, ja.
Einfach mal hingehen, einfach mal ansprechen, hier, ich stelle mir sowas vor, geht das, wie viel kostet das, wie lange dauert das, was muss ich beachten? Und dann bekommt man eben die beste Empfehlung, die man nur haben kann, nämlich vom Tätowierer selbst. Mhm. Man sollte da wirklich aufpassen, wenn man auch von anderen Leuten sich Erzählungen anhört. Wie gesagt, die Urban Legends, da gibt es einiges an eigenartigen Geschichten, was mit Tätowierung zusammenhängt. Man sollte am Ende sich vom Fachmann immer beraten lassen.
Hm, ja. Klar. Naja. Wie wird man eigentlich Tätowierer? Weißt du das? Also, du hast doch jetzt viel Zeit verbracht mit deinem Tätowierer. Genau. Der wird doch vielleicht ein bisschen aus seinem bewegten Leben erzählt haben. Weil das ist ja nicht so ohne. Also man muss ja irgendwie, also erstmal muss man schon mal ganz gut zeichnen können. Und ich denke nicht, dass jeder, der gut zeichnen kann, gleich auf die Idee kommt und sagt, ich werde jetzt Tätowierer.
Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Der wird sich das bestimmt auch anhören.
Aber den kennt ja jetzt hier keiner, wir verraten ja nichts.
Genau. Nee, ich denke mal, der war schon immer sehr interessiert so in Kunst und hat auch gezeichnet. Ne? Der hat so diesen klassischen Weg, der wird sich dafür interessiert haben, wird sich das angeschaut haben und wird dann irgendwann angefangen haben, mal zu tätowieren. Ich weiß es zum Beispiel von dieser Cat Von D, was wir ja vorhin hatten.
Ein Tätowierer aus dem Schneider.
Genau. Die hat also sehr gerne auch gezeichnet, gemalt und so. Und mit 14 Jahren hatte sich ihr erstes Tattoo stechen lassen von einem Kumpel, der das also auch gemacht hat. Und weil sie so gut zeichnen konnte, hat er gesagt, hier, ich möchte ein neues Tattoo haben, mach du das doch einfach mal. Und dann hat sie das getan, hat dem tätowiert und seitdem gab es wohl kaum einen Tag, an dem sie nicht tätowiert hätte. Mhm. Das muss sie sofort irgendwie sehr begeistert haben und seitdem macht sie das eben.
Die Sucht ist beiderseitig.
Genau. Ja, das ist natürlich klar. Also wenn du wirklicher Künstler bist und du hast manchmal die Möglichkeit, wirklich einfach mal Künstler zu sein, einfach mal wirklich drauf loszuzeichnen, drauf loszumalen und das dann auch wirklich auf die Haut zu bringen, dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Ja? Also dieses Vertrauen, was ja auch die Leute dann in dich stecken, soll ja, einerseits sollst du ihnen ja, wie gesagt, wehtun und dann trotzdem am Ende so ein schönes Bild haben und soll ja für immer da sein und für immer Begeisterung hervorrufen. Das ist schon eine wichtige Aufgabe.
Ja, das nimmt man dann auch mit ins Grab. Obwohl, es gibt ja so eine schöne Geschichte von Roald Dahl. Ich hoffe, die kann ich ausgraben noch für unser Pad oder in der Chat ein bisschen aktiver. Ich glaube, die ist von Roald Dahl. Also ich bin relativ sicher, aber vielleicht auch nicht. Also so eine Kriminalgeschichte, wo es dann ja darum um einen geht, der von einem ganz berühmten Künstler ein Tattoo hat. Und die Werke dieses Künstlers steigen halt im Preis. Und dann möchte natürlich ein Sammler dieses Tattoo haben. Und dann wird es natürlich unangenehm, wie immer in solchen gruseligen Geschichten.
Ja.
Ja, natürlich sind das alles eine Urban Legend, das gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit.
Ja, vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen Aufklärung machen. Es gibt jetzt also eine andere ganz große Urban Legend mit diesen Verbrennungen im MRT, ne? Tattoo-Verbrennungen im MRT. Das, MRT? Ja, im Magnetresonanztomographen, also Kernspintomographie. Aha. Da sollen Tattoos wegen dem großen Eiseninhalt in den Farben, soll das verbrennen und so. Das ist ganz weit verbreitet. Ich kann da auch nochmal einen Link reinsetzen. Da hat ein promovierter Physiker, der seit 18 Jahren an MRTs forscht, hat er mal sehr, sehr detailliert und mit technischem Hintergrund hat er erklärt, dass das völliger Schwachsinn ist.
Das ist
Ja. Das wird auch gerade von der Boulevardzeitung, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich immer wieder regelmäßig gebracht. Ohne Hintergründe, ja. Allerdings, also ich selbst war auch schon im MRT mit meinen Tattoos. Ich habe nur meine Piercings abgelegt, weil die wirklich ein schlechtes Bild bringen. Also das muss man sagen. Aber Tattoos bringen also überhaupt gar keine Probleme.
Also dass da Eisen im Spiel ist, weiß ich nicht.
Ja. Also früher durchaus gab es da so Metallanteile, also gerade so Eisenanteile, aber das ist ja so geringfügig, dass das überhaupt gar keinen Einfluss hat. Mhm. Ist ja auch genau das Gleiche, ich gehe ja regelmäßig Blut und Plasma spenden. Und wenn ich aber mich habe tätowieren lassen, muss ich 4 Monate warten, ich wieder darf, weil dann wohl ganz viel Eisenanteil irgendwie ins Blut gekommen sein soll, also das ist auch ganz großer Schwachsinn.
Völliger Schwachsinn.
Ja, das lässt sich also medizinisch auch gar nicht nachweisen.
Die sind ja alle sowieso da mit ihren Blutspenden. Ich sag da jetzt mal nichts zu.
Ja. Naja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich kann das nicht verstehen.
Ich auch nicht.
Ja, genau. Vorhin bei der Entfernung haben wir noch eins vergessen. Es gibt neben den Lasern ja auch andere Möglichkeiten, sich Tattoos entfernen zu lassen. Mhm. Es gibt eine, die jetzt relativ sich auch weit verbreitet, vor der ich aber auch warnen möchte. Das ist nämlich es gibt Flüssigkeiten, die Tattoos quasi mehr oder weniger rausätzen. Ich will das gleich nochmal genau sagen. Da gibt es Flüssigkeiten, die haben Milchsäureanteil so relativ hoch, so 40% aufwärts. Und die werden auch mit einer Nadel in die Oberhaut rein, also diese Flüssigkeit wird da reingestochen, genauso wie das Tattoo. Das soll laut dem Anbieter davon so ein natürliches Abstoßen der Farbpigmente hervorrufen. Das soll wohl auch grundsätzlich funktionieren, aber wenn man sich Milchsäure irgendwie in den Körper reinstechen lässt, das ist vielleicht nicht unbedingt gesund. Also es soll ganz oft passieren, dass da Entzündungen dann entsprechend kommen, eine Narbenbildung, eine relativ starke, und das ist bisher kaum ausgetestet worden. Also da gibt es kein medizinisches Hintergrundwissen bisher. Deswegen möchte ich davor warnen, wenn man wirklich ernsthaft sich ein Tattoo entfernen lassen will, muss man sich auch bitte medizinisch genau beraten lassen. Und die Laser sind bisher immer noch die beste Möglichkeit, auch wenn das lange dauern kann und kostspielig wird.
Klar. Ja. Also falls da jemand einen Tipp braucht, ich kenne einen guten Hautarzt, gebe die Information gerne weiter. Also der macht sowas auch.
Okay. Ja, und natürlich die beste Empfehlung, sich sehr sicher sein, was man sich da tätowieren lässt und am besten gar nicht erst irgendwann auf die Idee kommen, sich dann das doch wieder entfernen lassen zu wollen, weil einem das nicht mehr gefällt. Ja, also immer genau überlegen, was man sich tätowieren lässt. Das ist ganz wichtig. Ja.
Ah, ich weiß es wieder, wie die. Also die kann ich wirklich empfehlen. Ich meine, das ist eine Fantasiegeschichte und es ist alles nicht. Es kann so nicht zugehen, aber trotzdem ist es eine Geschichte, die wirklich schön erzählt ist. Ich verlinke sie. Sie heißt Skin von Roald Dahl. A macabre short story. Und es geht halt um Tattoos. Also ich habe eigentlich schon erzählt, was passiert. Es war jetzt sozusagen auch so ein bisschen leider ein Spoiler. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön erzählt. Und wir können einfach die Leute beruhigen. Es besteht keine Gefahr. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen.
Ja. Ich habe mal gerade noch die Tätowiermittelverordnung ins Pad reingesetzt. Das ist relativ interessant. Da sind genau diese Inhaltsstoffe, die verboten sind, jetzt aufgeführt. Es gab durchaus Tattoo-Farbstoffe, die jetzt gesundheitlich fragwürdig sein könnten, die also womöglich krebserregend sein könnten, die allerdings jetzt nicht im großen Maße benutzt wurden. Das sind dann sogenannte Azo-Farbstoffe und die sind eben seit einigen Jahren schon ganz deutlich nicht mehr erlaubt. Und es gibt da, wie gesagt, strenge Auflagen. Verschiedene Studios werden auch sehr gründlich untersucht. Regelmäßig wird da nachgeschaut, was verwendet wird. Und da kann man sich dann auch in seriösen, in großen Tattoo-Studios kann man sich sehr sicher sein, dass da alles absolut in Ordnung ist und sowas eben nicht passiert.
Mhm.
Genau. Ja, gab es noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Das war das hier mit dem Echtzeit. Das war, glaube ich, die letzte Frage. Und im Chat haben wir es auch. Keine.
Ich überlege gerade, ich war ja gestern bei meinem Tätowierer und habe ihn auch mal gefragt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die aktuell so die Szene bewegen. Und er hat dann auch gemeint, jetzt auch im Laufe dieser Tätowiermittelverordnung gibt es ja jetzt einige industrielle Anbieter mehr von so den Tattoo-Farben. Und es ist wohl so, dass man das heißt, wo die Wirtschaft versucht, auch so ein bisschen Geld irgendwie rauszuschlagen, aus diesem Trend sich tätowieren zu lassen, da also irgendwie zum Beispiel die Preise zu erhöhen für diese Farben und so verschiedene Sachen. Also das ist mittlerweile so sehr Mainstream, dass natürlich der Kapitalismus auch zuschlägt und da
ja, klar.
versucht wird, sich zu bereichern.
Ja, ja klar. Ja.
Was wie immer ein schlechter Plan bei Kunst ist. Ja, man sollte sich nicht unbedingt an Kunst bereichern wollen.
Ja. Ja.
Ja.
Sind denn diese Farben und das Zubehör sehr teuer? Ich meine, ist der Preis, den man zahlt, jetzt nur der Preis für den Künstler? Dann müsste es ja auch eine gewisse Variation geben von Studio zu Studio oder?
Also mein Tätowierer nimmt so einen Grundpreis immer erstmal von so für ungefähr 50 Euro. Da sind eben die verschiedenen Sachen drin, die er immer braucht. Da sind die Farbstoffe dabei, die Nadeln, die natürlich jedes Mal dann weggeschmissen werden danach, ist klar.
Naja.
Die anderen Hygienemittel und natürlich auch irgendwie wahrscheinlich die Betriebskosten.
Ja, wobei man Nadeln natürlich auch desinfizieren kann.
Und das ist ja trotzdem
geringe Übung.
Ja, trotzdem, das macht man nicht. Das ist auch irgendwie das ist vielleicht auch das Vertrauen dann vertrauenserweckend für die Kunden.
Ja,
also die werden
ja.
einfach weggeschmissen sofort. Also heutzutage in einem guten Studio, auf jeden Fall.
Mhm.
Die Gefahr ist tendenziell auch zu hoch. Potenziell kann man ja zum Beispiel auch durch die Farbstoffe, wenn man also tätowiert hat und man tunkt dann wieder in dieses Behältnis des Farbstoffes rein, dann ist natürlich der Farbstoff kontaminiert. Deswegen benutzt man solche kleinen Behältnisse, in denen eben die Farben, die man für das aktuelle Tattoo braucht, die werden also extra hingesetzt. Man nimmt die Farbe also nicht aus dem großen Behältnis, wo man die Farbe dauerhaft hat. Das ist also auch immer zu beachten. Das wird man aber auch in jedem normalen guten Studio so haben. Das ist eigentlich ist es klar. Also wie gesagt, ich kenne keine Geschichten von normalen großen Studios, bekannten Studios, wo auch nur jemals irgendwas hygienetechnisch fragwürdig war. Also es gibt da immer noch einiges an Vorurteilen auf jeden Fall. Ja.
Ja gut, das Studio hat ja ein großes Interesse daran, dass es sich darstellt als sehr hygienisch. Ich meine, das zieht die Kunden an, beziehungsweise alles andere stößt die Kunden ab.
Genau.
Deshalb denke ich, werden die sich sofort darauf einstellen und das maximal hygienisch machen. Und wenn es jetzt sogar da eine Verordnung drüber gibt, dann denke ich, kann man ja schon ziemlich sicher sein. Also die scheint es ja noch nicht so lange zu geben, diese Verordnung.
Ja, also das erste Mal 2006 und dann 2009 kam die große Novelle und da gab es dann vor allem, also da sind dann viele Farben rausgenommen worden, 2009. Mhm. Ja.
Also doch Farben, die nicht so.
Ja, also ich sag mal so, dieses waren nicht pauschal schlecht, also nicht pauschal gesundheitsgefährdend, aber könnten Potenzial haben, da die Gesundheit einzuschränken. Deswegen hat man das dann vorsichtshalber sofort rausgenommen.
Mhm. Also Hautkrebsgefahr steigt nicht durch Tattoos.
Nicht pauschal auf jeden Fall.
Ne? Mhm.
Genau.
Ja, das wüsste man ja, wenn das.
Ja. Ja. Genau. Also, wie gesagt, Tattoos sind ja nun auch schon etwas länger in unserer Kultur durchaus vorhanden und da gibt es natürlich Beobachtungen.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Genau. Vielleicht nochmal. Was es allgemein so die Pflege nach dem Tätowieren angeht, wie gesagt, man sollte sich nicht sofort wieder in den Park reinlegen und komplett die Sonne drauf scheinen lassen, mehrere Stunden lang.
Mhm.
Aber das hat sich so nach 2 Monaten hat sich das komplett. Also dann kann man sich schon wieder da reinlegen, aber man sollte sich bewusst sein, dass jede längere Sonneneinstrahlung durchaus ein Verblassen der Farben hervorbringen kann.
Mhm.
aber nicht pauschal muss. Chlorwasser sollte man auf jeden Fall auch 2-3 Monate lang vermeiden, ähnlich wie bei Piercings, weil das dann äußerst stark brennen wird. Mhm. Das ist klar. Es ist nur mal gewissermaßen eine offene Wunde gewesen und immer noch im Verheilungsprozess. Also regelmäßig, man kann das auch gerne noch sehr lange regelmäßig mit Panthenolsalbe oder ähnlichen Sachen pflegen, immer mal wieder eincremen. Das ist, also das Tattoo wird einem sehr danken. Das kann dadurch durchaus noch eine längere Zeit sehr farbenprächtig bleiben. Ne? Einfach dadurch, dass man schon ein bisschen beachtet, was man da so mitmacht.
Ja, Bodying Peeling ist vielleicht auch nicht angesagt.
Ja, nicht unbedingt. Ja, das ist schon richtig. Ja.
Aber wenn doch alles verheilt ist, müsste doch eigentlich das völlig unproblematisch sein.
Ja, grundsätzlich schon.
Da es ja eine tiefere Hautschicht ist, kann ja beim Bodying Peeling nichts passieren, dass er nicht wegpeelen kann.
Grundsätzlich ist das schon dann in Ordnung, aber man sollte halt schon immer mal aufpassen. Also man möchte sein Tattoo, was man ja für immer hat, auch pflegen. Möchte nicht nach 10 Jahren dann irgendwelche Stellen haben, die irgendwie verblasst sind.
Aber dass man so gerne so dunkle Farben nimmt, also blau und schwarz, hängt das damit zusammen, dass die weniger verblassen, oder hängt das einfach damit zusammen, dass sie so ein bisschen so einen idealen Kontrast zur Hautfarbe bilden?
Genau, das ist es. Also diese hellen, diese dunklen Farben sind vor allem in unserer Hemisphäre sehr weit verbreitet, weil diese helle Hautfarbe diese dunkle Farbe sehr, sehr gut aufnimmt. Je dunkler die Hautfarbe ist, desto schwieriger wird es, diese da noch Farben reinzubringen. Also dunkelhäutige Menschen haben wirklich das Problem, dass man helle Farben leider nur relativ schwierig einbringen kann. Deswegen die fast nur sich schwarz tätowieren lassen. Ist halt leider einfach nicht änderbar. In der japanischen Kultur sind die Tattoos durchaus viel farbenfroher. Also das ist, wie gesagt, diese Drachen, diese Tiger, diese ganzen Dämonen und diese Samurai-Kämpfer, die sind alle mit farbenprächtigen Farben geschmückt. Also die haben dann irgendwie, die Samurai-Krieger haben ja irgendwelche Rüstungen an, die dann in vielen Farben schimmern. Und auch sonst, das kann man sich ja alles einfach mal ergoogeln. Dieser Stil ist ganz, ganz eigen und da wird man dann sehen, das ist äußerst farbenprächtig im Vergleich zu den klassischen Black and Gray, was in der westlichen Welt vielleicht eher vorrangig ist. Oder war, klassischerweise.
Ja,
genau.
Haben wir jetzt auch jemanden, der hier aktiv hilft, aber anonym bleibt im Pad, jedenfalls keinen Namen eingetragen hat. Gut. Das ist nett, dass wir hier noch was, dass hier noch jemand mitschreibt. Ja, mir sind eigentlich die Fragen soweit auch fast ausgegangen, habe ich das Gefühl. Also alles, was ich so vorbereitet habe.
Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe.
Ja, das weiß man immer erst hinterher.
Ups.
Dann müssen wir eventuell nochmal nacharbeiten. Tattoo, zweite Folge oder
genau.
So.
Genau. Ja, wir wollten ja zu den Computerspielen auch nochmal eine zweite Folge machen.
Richtig, genau. Das müssen wir auch nochmal machen.
Da haben wir viel, viel nicht machen können, leider.
Ja.
Bin ich gar nicht zufrieden damit.
Dann machen wir hier nochmal eine Doppelfolge machen. Genau. Computerspiele und Tattoos. Ja, ich bin gespannt jetzt eigentlich, wie diese Folge ankommt. Also im Chat war jetzt nicht so viel los, muss ich mal sagen. Mhm. Also nicht vielleicht auch an dem Samstag. Wenn wir die Hörerzahlen anschauen, natürlich auch schon mal mehr, aber es ist so um die 25. Ist doch schon mal nicht schlecht bei den Live-Hörern. Und Downloadzahlen sind natürlich die dann wirklich eine Rolle spielen. Also ich halte dieses Thema ja, weil ja Ria am Anfang gefragt hat, wie wir darauf gekommen sind. Also es war ja so, dass ich am Anfang, als ich mit Liedkultur angefangen habe, überlegt habe, was könnte man für Themen machen. Und dann war ich hier zu den Computerspielen und es war ja ein warmer Tag. Du warst mit kurzer Hose und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Tattoos, das ist ja auch was mit Kultur und Kunst und so. Ja. Und dann habe ich mir, also eigentlich durch dich, hatte ich ja die Eingabe, dass das ein gutes Thema ist. Du warst ja dann auch gleich bereit. Dann hatte ich das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann hatte ich mal getwittert, was es sonst noch für Themenvorstellungen für Liedkultur gibt. Hattest du auch gleich wieder geantwortet und gesagt, was machen wir? Dann war ich also ganz froh, dass du dich gleich gemeldet hast. Aber also durch meinen Tweet kam so viel, also gerade bei Tattoo gab es dann noch, was heißt so viele, es gab noch 2 oder 3 die sich auch gemeldet haben und gesagt, das ist mein Thema, wo ich dann auch gedacht habe, meine Güte, das waren doch Leute, die ich kannte, ich dann gedacht habe, Mensch, da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen, ne, dass das deren Thema ist. Also es gibt da tatsächlich, also weil du sagtest, jeder Vierte, da ist sowas dran. Nur man sieht es halt den Leuten, wenn sie Kleidung tragen, nicht unbedingt so an. Ne? Und von daher gibt es da durchaus noch großes Interesse. Deshalb denke ich, wird dieser Podcast auch auf Interesse stoßen. Obwohl wir natürlich jetzt Sachen vor allen Dingen für Leute gebracht haben, die sich nicht so auskennen. Denn diejenigen, die schon Tattoos haben, wissen das ja alle schon. Die werden jetzt...
das war langweilig für die.
Nase rümpfen und sagen, ja, niedriges Niveau und so. Aber man, was soll man auf hohem Niveau? Wenn man dann, ich habe ja jetzt schon ein bisschen Tattoos in der Literatur, haben wir ja angesprochen, da gibt es sicherlich auch noch mehr, was ich nicht kenne an Literatur, also jetzt, also Erzählungen und so. Dann kann man sicherlich auch noch eine ganze Menge zu den Ursprüngen und zu der Bedeutung und so sagen, sind wir also ein bisschen auf die Südsee eingegangen. Aber wie du ja auch gesagt hast, es gibt ja noch andere Traditionen.
Genau.
Und da kann man sich auch noch eine Menge dazu sagen und man kann natürlich von der gesellschaftlichen Bedeutung auch noch einiges erzählen. Und ich habe bis auf den Zeitartikel hingewiesen, der natürlich so ein bisschen böse ist, wo halt die Leute mit Tattoo in so eine bestimmte Richtung gedrängt werden, was vielleicht auch heute gar nicht mehr zutrifft.
Ja. Ich habe vielleicht noch eine schöne Schlussanekdote.
Ja,
bitte. Also meine Schwester hat sich ja als erstes in der Familie tätowieren lassen. Dann habe ich mich ja auch tätowieren lassen. Und da hatten wir beide dann irgendwann so 10 Tattoos ungefähr. Und vor 2 Jahren hat meine Mutter, also unsere Mutter gesagt, so, ich lasse mir jetzt auch was tätowieren. Und zwar hat sie sich von mir diese Weintraubenreben und von meiner Schwester, jetzt muss ich gerade überlegen, ein Schriftzeichen, so ein arabisches Schriftzeichen für, ich glaube, Familie. Und das müssten Kirschblüten gewesen sein, genau. Das beides zusammen. Damit sind wir zu meinem Tätowierer gegangen, haben gesagt, bastel das mal irgendwie schön zusammen und dann tätowierst du das unserer Mutter.
Wie alt ist denn deine Mutter?
Die ist genau 30 Jahre älter, also jetzt 53. Oder wurde 53 dieses Jahr. Ja, und die hat sich also mit ungefähr 50 das erste Mal tätowieren lassen und hat mittlerweile schon 3 Stück. Jedes Jahr
eins. Ja, ich sag ja, das ist irgendwie sowas, was süchtig macht. Das
genau.
Es gibt wenig Leute mit nur einem Tattoo, sondern wenn die anfangen, dann legen die richtig los. Also ich kenne auch mehrere Leute, die dann eben auch mit einem angefangen haben und dann gar nicht mehr aufhören konnten.
Genau. Man sieht es den Leuten ja auch nicht an.
Ne? Ja,
das ist
klar.
Also das ist ganz klassisch. Also meine Mutter überrascht auch dann gerne mal Leute damit. Da hat sie dann auf der Schulter plötzlich ein Tattoo. Ne? Das ist, weil sie ja jetzt nicht so aussieht unbedingt, wie so der klassische Tätowierte.
Überrascht? Ziehst dich ja nicht plötzlich aus.
Und nee, aber im Sommer läuft man natürlich dann auch eher mal Sommer, etwas
kürzer
rum. Natürlich. Ja. Ja, genau.
Ja, da weiß man aber nicht, wie lange sie schon hat. Dann denkt man vielleicht, dass das in ihrer Sturm- und Drangzeit 30 Jahre zurück.
Genau, das könnte man denken.
Ja, ja, klar. Ja. Denn es verblasst ja vielleicht nicht so. Also,
ja.
Na gut, also ich kann mir schon vorstellen, dass es vor 30 Jahren vielleicht noch nicht so mit den bunten Tattoos war. Man wahrscheinlich dann doch immer nur diese tintenartige Farbe genommen. Genau.
Ganz oft. Bei vielen Leuten sieht man das.
Ja. Also ich habe ja während meiner Sprachaufnahmen auch immer mit Leuten Aufnahmen gemacht, also Leuten mit älteren Leuten Aufnahmen gemacht, dann also erst im Baskenland und in Italien.
Mhm.
Und gerade im Baskenland sind ja auch eine ganze Menge von Informanten mal zur See gefahren und ich war ja selber mal dann auch, hab da Aufnahmen, also nicht um Aufnahmen zu machen, sondern am Abend einfach mal zu sehen, wie das ist. Bin ich ja dann auch mit so ein paar Fischern mitgefahren. Und also tatsächlich dieses Vorurteil, dass Leute, die zur See fahren, Tattoos haben, war dann auch tatsächlich der Fall. Auch gerade ältere Leute, obwohl diese Tattoos alle, würde ich mal sagen, nicht so hohen ästhetischen Ansprüchen genügt haben und eben alle so ein komisches, verwaschenes Blau waren, wo ich dann immer denke, meine Güte, also das 20. Jahrhundert ging damals zu Ende, als ich diese Aufnahmen gemacht habe. Da sind wir doch irgendwie schon weiter. Aber das war eben so. Gut, die haben ihre Tattoos, das waren ja ältere Männer, dann meistens auch nicht erst gestern gemacht, sondern genau, viele Jahre zurück. Genau. Und in Italien auch hatte ich einen Informanten, der das auch noch aus dem Krieg, beziehungsweise aus dem Krieg, ich glaube aus dem Arbeitsdienst. Viele Italiener waren ja im Arbeitsdienst unterwegs, zum Teil auch in Deutschland gerade. Und da gab es dann auch so eine Tattoo-Fraktion offenbar. Ja. Also jedenfalls ein Informant, also das kann man jetzt vielleicht nicht verallgemeinern. Also das ist natürlich dann natürlich eine andere Zeit mit anderen Mitteln.
Genau.
Ja, gut, dann haben wir eigentlich alle wichtigen Dinge abgehandelt. Also wer jetzt noch Fragen hat im Chat, muss sie sofort stellen oder für immer schweigen. Also naja, zumindest bis zum nächsten Podcast. Ja,
genau.
Ja, dann herzlichen Dank.
Bitte, gerne.
Wir können wieder dann auch die Bilder von dir veröffentlichen.
Genau, alles. Ja,
wunderbar.
Alles
veröffentlichen. Dann schauen wir mal. Ja, dann vielen Dank und bis demnächst mal. Tschüss.
Tschüss.